Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Heute zu Gast ist Gina und diese Folge geht tief. Gina spricht über ihre Kindheit voller Brüche, über das ständige Suchen nach Nähe und eine Mutter-Tochter-Beziehung, die alles andere als einfach war. Sie erzählt von Einsamkeit, von Anpassung, alten Wunden und davon, wie sich Erfahrungen aus der Kindheit durch das ganze Leben ziehen können. Aber auch davon, wie man sich Stück für Stück zurückkämpfen kann. Durch Therapie, Selbstmitgefühl und auch die Entscheidung, alte Muster nicht weiterzugeben. Es war wirklich ein sehr ehrliches und intensives Gespräch, das noch lange bei mir nachgewirkt hat. Und vielen Dank, Gina, dass du bei uns zu Gast warst. Hier noch eine Triggerwarnung für euch. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über emotionale Vernachlässigung, psychische Belastung, Missbrauchserfahrung und traumatische Erlebnisse. Also wenn du damit Erfahrung hast, dann hör es am besten nicht alleine oder nur, wenn du dich wirklich safe fühlst.
Herzlich willkommen, liebe Gina Weilbach. Ich weiß gar nicht, wie sind wir eigentlich nochmal zusammengekommen? Du hast mir geschrieben, ne?
Ich hatte Kontakt mit der vorherigen Nora.
Ah, genau, stimmt.
Wir hatten per Mail mal Kontakt und dann habe ich im Prinzip dich nochmal darauf hingewiesen. Hallo, hier bin ich.
Ja.
Hallo Nora.
Hallo
schön,
Nora.
Dass du da bist.
Ich muss
neue Nora.
Die Ansprache muss ich gar nicht ändern.
Genau.
Wie praktisch.
Wollen wir trotzdem?
Ja,
und
geil.
Dann meintest du ja.
Ja, ich finde es krass spannend, deine Geschichte. Erzähl doch mal von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie Kinder und so weiter.
Und so weiter. Genau, ich bin Gina. Ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne in Berlin mit meiner kleinen Familie, mit meiner kleinen Tochter, die 3 ist, und ihrem Papa. Und ich habe vielerlei in meinem Leben schon getan. Ich habe viel in Ostafrika gearbeitet. Ich habe Afrikanistik studiert und habe Initiativen gegründet im ostafrikanischen Raum und mich viel auch für andere Menschen einfach stark gemacht. Auch beispielsweise im Podcast-Format, was ich vor einigen Jahren mal hatte. Mich hat es auch immer gereizt, wie dich vermutlich auch, einfach Lebensgeschichten zu erzählen, andere Lebenswelten kennenzulernen.
Das ist einfach das Beste, was es
und
gibt.
Und sich mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen, gerade auch, weil man individuell sich auch weiterentwickelt, basierend auf diesem Austausch mit anderen Menschen. Und aktuell bin ich Projektleiterin für eine ganz großartige Online-Plattform, wo es auch um Austausch geht und Vernetzung von Initiativen, Vereinen und ähnliches und im Prinzip die Welt im Kleinen ein bisschen besser zu machen. Das war immer schon ein Anliegen, definitiv.
Cool. Du meinst vorhin noch so, wer bin ich? Klappt doch, ey.
Ja, wer bin ich?
Zack, zusammengezogen.
Ja, einfach ein bisschen authentisch, glaube ich.
Ja.
Aber das machst du halt auch. Also das kommt ja immer darauf an, mit wem man sich unterhält, wie wohl Frau sich dann auch fühlt.
Ja, danke. Und du hast Nora ja auch und mich auch angeschrieben, vor allem wegen einem Thema. Und zwar bist du im Grunde, du bist nicht richtig ganz ohne Mama groß geworden, aber das Verhältnis zu deiner Mutter beziehungsweise der Umgang deiner Mutter mit dir als Kind schon von früh an ist und war sehr speziell. Was ist denn deine allererste Erinnerung an deine Mama? Oder die erste Erinnerung, die dir hochkommt?
Tatsächlich erst die Erinnerung, dass sie mich in Kassel besucht, in der Wohnung, wo ich mit meinem Vater und seiner damaligen Freundin gewohnt habe, wie sie die Treppen hochkommt. Wir haben unterm Dach gewohnt und wie ich so einen dunklen Schatten aufsteigen sehe im Prinzip. Also ein ganz, ganz großes Unwohlsein einfach schon in Assoziation mit dieser Situation. Und da war ich 7 vielleicht.
Mhm.
Das ist die erste bewusste Erinnerung, die ich habe. Davor wirklich nur basierend auf Fotografien.
Krass.
Aber keine bewusste Erinnerung.
Okay. Magst du deine Geschichte mal erzählen?
Wo fange ich an? Ich fange da an, dass meine Eltern sich in Kassel kennengelernt haben. Meine Mutter kommt ursprünglich aus der DDR, ist damals mit ihrem Mann über Ungarn geflohen, ist in Hessen gelandet und ist dann über Umwege in der Band, beziehungsweise dann letztlich doch nicht, aber sollte in einem Bandprojekt bei meinem Vater mitwirken.
Mhm.
Meine beiden Eltern sind bzw. waren Musiker. Meine Mutter Sängerin, Tänzerin. Mein Vater ist auch heute noch Bassist. Und dann sind sie im Prinzip über Kontakte, wie das halt manchmal so passiert, haben sie sich kennengelernt. Lieben gelernt ja offensichtlich auch, weil kurz darauf auch ich entstanden bin.
Mhm.
Und war halt auch eine wilde Zeit auf jeden Fall, weil meine Mutter noch verheiratet war. Also Scheidung, aber schnell neu heiraten, sonst hätte ich einen anderen Nachnamen gehabt, der wäre interessant geworden. es war ganz knapp, so 3 Wochen vor meiner Geburt noch schnell geheiratet und so. Also war alles sehr wild. Meine Eltern waren super jung, ne? Beide 68 geboren.
Ja. Das war irgendwie Anfang der 90er oder
genau,
so.
Genau, ich bin 91
ne?
geboren. Ja. Genau. Und dann, ja, haben wir wohl erstmal zusammengelebt, aber an sich haben sich meine Eltern schon von vornherein nicht besonders gut verstanden.
Mhm.
Und sich dann auch zeitnah getrennt. Also ich glaube, 93 haben sie sich dann final getrennt. Und in der Zwischenzeit wurde ich auch viel herumgereicht im weitesten Sinne. Also ich hatte halt einfach keinen wirklichen Ort, sondern wir waren halt in der Nähe von Kassel bei meinen Großeltern väterlicherseits. Dann ging es nach in die Nähe von Nichendorf in ein Bungalow. Dann ging es wieder hin und her und zurück. Und aber die Familie meines Vaters hat sich immer große Mühen gemacht, immer dabei zu sein. Also ganz gleich, ob wir jetzt irgendwie Berlin, Potsdam, wo auch immer wir waren, dass sie halt zu Besuch gekommen sind und dass ja da einfach eine große Präsenz und ein großes Interesse war.
Mhm.
Wiederum, meine Mutter hat wohl im ersten Jahr sich extrem bemüht, engagiert, teilweise zu sehr für das Verständnis aller Außenstehenden und anderen Familienmitglieder eher so, ja, allen diktiert, wie es denn zu laufen hat. Und nach einem Jahr war ihr das dann wohl auch alles zu viel. Und sie hat halt gemerkt, sie möchte ihre Karriere wieder verfolgen, was ja auch erstmal fair enough ist, ne?
Mhm.
Kind und Karriere beides zu wollen. Das kam jedoch mit dem Preis, dass sie dann Kind halt gar nicht mehr wollte. Also so von 100%, wobei sie auch zum Beispiel nicht lange stillen wollte, weil sie wollte sich auf ihren Körper konzentrieren. Also das sind alles Erzählungen natürlich, ne? Das habe ich alles so nicht mitbekommen und weiß ich auch nicht von ihr. Aber aus zweiter Hand, ihr war halt immer schon wichtig, nicht so auszusehen wie eine Mutter. Ne? Mhm. Also wieder zurück zu ihrem Körper, zurück zu dem, was sie eigentlich ist. Ich bin immer noch ich, genau. Ja, das hat sich auch durchgezogen, ne? Also bis heute ist dann eher so, sie will nicht über ihr Alter sprechen oder sowas, ne? Das ist bis heute immer noch Thema, so, ich sehe ja jünger aus und das war auch immer ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Genau, und meine Eltern haben sich dann 93 final getrennt in der Situation, als mein Vater im Prinzip dann schon von meiner Mutter getrennt in einer WG lebte in Berlin. Meine Mutter war irgendwie überall unterwegs, Berlin, London, you name it.
Mhm.
Und meine Großeltern mütterlicherseits auf mich aufpassten. Da war ich mit denen in Potsdam wohl. Und dann trennten die sich wiederum auch. Und,
also, okay, warte, wir müssen kurz, also
Recap.
Deine Eltern, also du warst dann irgendwie so 2,5 oder 3
genau,
und lebtest also quasi dann auf jeden Fall in der Nähe von Potsdam. Deine Mama war viel unterwegs oder deine Mutter.
Mhm.
Dein Vater lebte in einer WG, die haben sich also quasi, die waren noch nicht so richtig getrennt, aber es war schon so im Split drin.
Genau, sie waren schon im Split, sie haben schon nicht mehr zusammen gelebt. Meine Mutter hat an der Stelle auch schon einen neuen Partner gehabt. Also es war immer ein fließender Übergang, wie auch von dem Mann davor sozusagen, dann meinen Vater kennenlernt, dann von meinem Vater in die nächste Beziehung. Das zieht sich dann auch durch, weshalb ich das jetzt erwähne.
Ja.
Und
da warst du aber bei deinen Großeltern, nur dass
genau,
man so
da war ich bei meinen
also
Großeltern
von deiner
mütterlicherseits
Mutter.
Tatsächlich, genau. Und meine Großeltern und Urgroßeltern väterlicherseits kamen halt immer wieder zu Besuch.
Ja.
Und dann kam es eben zu der Entscheidung, dass meine Oma mütterlicherseits entschied, nach Hameln zu ziehen.
Mhm.
Sich von ihrem Mann zu trennen und dann stand zur Debatte, so wurde es mir erzählt, dass meine Mutter meinte, naja, dann können sie ja Gina mitnehmen. Und mein Vater fiel halt aus allen Wolken, seine Worte.
Mhm.
Warum? Er ist jetzt extra in Berlin geblieben, um mich noch sehen zu können und mich besuchen zu können und so weiter. Und jetzt soll ich nochmal woanders hin? Und was, also, wie geht das hier weiter? Und dann hat mein Vater mir erzählt, er habe halt entschieden, dass wir zurückgehen zu meinen Großeltern väterlicherseits.
Und das ist in der Nähe von Kassel gewesen?
Genau, genau.
Krass.
Und dann, ja, das muss so kurz bevor ich 3 geworden bin gewesen sein.
Da kannst du dich aber nicht
erinnern. Nein, da kann
das
ich
ist
nicht.
Ja
also
auch echt noch ganz
ich,
früh.
Vom Erzählen halt, ne, von meinen Großeltern, dass ich irgendwie auch gefragt habe fortwährend, bin ich jetzt hier im Urlaub? Also ich wusste natürlich nicht so richtig, wo ist mein Zuhause, also physisch betrachtet, ne? Ich hatte zwar das Glück, ne, meine Großeltern von beiden Seiten irgendwie zu haben, auch wenn die einen sich dann trennten und ich zu meinem Opa mütterlicherseits keinen Kontakt mehr hatte, aber ich hatte das Privileg, einfach noch von beiden Seiten Großelternteile und Urgroßeltern zu haben, väterlicherseits, auch noch sehr lange. Ne?
Mhm.
Also das ist im Prinzip ein Dorf, was wir schon hatten, was aber halt auch keine Mutter ersetzt. Das ist halt einfach nochmal eine andere Ebene.
Mhm. Das heißt, als kleines Kind wurdest du krass einfach viel rumgereicht, ne?
Genau.
Es war einfach so, wer kann sie nehmen, wer kann gerade aufpassen?
Genau, also ein großes Interesse auch natürlich seitens der Großelternteile von allen, was ja schön ist. Ich denke aber für ein kleines Kind, was ich ja jetzt auch ein Stück weit nachvollziehen kann, denn ich habe halt ein kleines Kind, was 3 Jahre alt ist, super viel Unruhe. Also das würde
total
überhaupt nicht funktionieren. Klar, irgendwie passen
kann man
sich Kinder
fast
an.
Gar nicht
ne?
vorstellen.
Kinder passen sich natürlich ein Stück weit an, aber das würde ich meinem Kind nicht abverlangen wollen. Das ist ja eher der Punkt so. Also selbst wenn ich mich dazu entscheide, viel zu reisen oder möchte ich ja trotzdem irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit darin haben.
Hattest
die gab es halt nicht.
Voll. Hattest du denn eine Bezugsperson in der Zeit? Kannst du dich daran erinnern?
Schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass die Mutter meiner Mutter, meine Oma mütterlicherseits, ein sehr wichtiger Mensch auch für mich war und auch noch ein paar Jahre blieb. Auch allein von Bildern. Also ganz häufig sieht es dann eher so aus, als wäre das meine Mutter. Ne? Also so dieses Gefühl von, dass es so meine Ersatzmutter auch ganz lange gewesen ist. Ich glaube, das war ein sehr, sehr enges Verhältnis.
Okay, und dann seid ihr dann, als du 3 warst ungefähr, seid ihr dann also in die Nähe von Kassel gezogen?
Genau, sozusagen wieder zurück, weil da, ne, als ich geboren wurde, haben wir da gelebt und da ging es jetzt wieder zurück, aber eben mit meinem Vater und nicht mit meiner Mutter.
Und deine Mutter ist dann in Berlin geblieben oder beziehungsweise worldwide?
Genau, worldwide, aber vorrangig Berlin und dann auch mit ihrem neuen Partner entsprechend.
Okay. Und wie war dann die Beziehung zu deiner Mutter? Also habt ihr euch dann regelmäßig gesehen? Hat sie sich bei dir gemeldet? Wie war das?
Die Frage musste ich tatsächlich auch weitergeben, weil ich mich absolut nicht erinnern kann. Und mir wurde dann halt im Prinzip erzählt, dass es keine großartigen Bemühungen seitens meiner Mutter gab, mich zu sehen. Also kein Nachfragen oder ähnliches, sondern eher andersrum, dass halt mein Vater beziehungsweise vorrangig meine Großeltern väterlicherseits mich nach Berlin gefahren haben. Also in meiner Erinnerung kann ich nicht zuordnen, wie alt ich war, aber haben wir uns oft am Zoologischen Garten getroffen. Und dann kam meine Mutter mit ihrem Partner da eben an und meine Großeltern standen da und dann halt so, hier, das ist dein Kind. So immer so ein kurzer Einblick. So, jetzt ist Gina, weiß ich nicht, dann 4, hier ist Gina 6. So, also, dass wir uns da auch nur getroffen haben, mal sozusagen, dass sie einen Kaffee getrunken haben und wir uns dann halt kurz gesehen haben. Also immer wieder so kleine Einblicke. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich in dem Zeitraum irgendwie bei ihr geschlafen hätte. Kann mich natürlich irren, keine Erinnerung. Aber auf jeden Fall ist klar, also dieses Gefühl von immer wieder hinterherlaufen. Dieser Frau immer wieder hinterherzulaufen, immer wieder irgendwie so einen kleinen Finger zu bekommen. So, ah ja, jetzt habe ich sie kurz gesehen oder so. Und das halt auch, was für ein unglaublicher Aufwand. Ich meine, mein Großvater war voll berufstätig, selbstständig, voll berufstätig und hat es immer wieder ermöglicht. Also was auch dahinter steckt, dann ist mir heute erst bewusst geworden, was das auch einfach an Ressourcen, Zeit von und so weiter, alles kostet, von allen abverlangte, außer von ihr letztlich.
Und kannst du dich noch an die Begegnung erinnern, sowas wie, oft ist es ja so, ne, wenn die Mama das Kind quasi erblickt oder das Kind, die Mutter, dann gibt es dieses, ah, da bist du ja. Hattet ihr das auch oder kannst du dich daran
Unwohl
erinnern?
Unwohl sein. Also wirklich, wenn ich mich zurückerinnere, ist ja so ein emotionales Gedächtnis letztlich. Ne? Aber an jede Situation, an die ich denke, war es keine Erleichterung, dieses, oh, ich falle in die Arme meiner Mutter, sondern Unwohlsein. Ich kann das nicht einordnen. Wie fühle ich mich denn jetzt, diese Person zu sehen, zu der ich gar keinen richtigen Bezug habe? Also auch dieser Begriff Mama war für mich ganz schwierig zu fassen. Also ne, es war dann nicht so ein, oh, da ist sie ja, sondern meine Mutter war halt auch sehr, ja, extrovertiert oder extravagant, wie auch immer das zu nennen ist. Sie ist aufgefallen. Und das war mir vielfach auch sehr unangenehm.
So fashionmäßig und so.
Ja,
weiter.
Aber so.
Oder auch in ihrer Körperbewegung.
Ja, generell
und
einfach sehr viel Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Und dass der Fokus gar nicht bei mir war.
Verstehe.
Und das auch schon merklich als Kind einfach. Es drehte sich halt alles um sie.
Ja. Also selbst der Moment des Wiedersehens war für sie eine Bühne so,
ja,
so mäßig.
Ja.
Wow.
Und dann aber immer mit so einem Wording verbunden. Mein hübscher Engel. Heutzutage
zieht
auch das Wort
alles
hübsch. Also ich kann das jetzt einordnen, aber eine ganz lange Zeit bestimmte Begrifflichkeiten, die ich jetzt ganz klar mit ihr in Assoziation bringen kann. Hübsch und Engel und halt viel dieses Äußere beschreiben. Ne? Auch nicht dieses, ach, mein Kind ist ja so mutig und stark und kreativ, sondern halt wirklich immer rein dieses Äußere so. Deine Hülle, aber du bist doch ein hübscher Engel. Mein hübscher Engel, komm doch mal her.
Mein Schmuck.
Ja.
Und wurde dir das damals als Kind, wie wurde dir das denn erklärt, dass deine Mutter so viel nicht da war in deinem Leben? Oder habt ihr darüber gesprochen?
Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Das frage ich mich auch fortwährend, dieses, kam das überhaupt zur Sprache?
Ja.
Hat mit mir jemand darüber gesprochen? Hat mich jemand aufgefangen im Sinne von nicht nur ermöglicht, dass wir uns sehen, wo ich jetzt rückblickend sage, hättet ihr auch gut lassen können, so hätte ich vielleicht, ne? Wäre mir besser ergangen, wenn nicht. Klar haben sie es irgendwie positiv gesehen. Meine Großeltern dachten, hey, ein Kind komplett ohne Mutter ist irgendwie, ne? Und die haben viel von ihr gehalten auch, lange Zeit. Aber ich erinnere mich nicht an Gespräche, auch auf dem Weg, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Auto mit meinen Großeltern oder im Zug.
Ja, das muss man
jetzt
doch
zu deiner Mutter. Also wie wurde das denn begleitet? Und auch seitens meines Vaters, der war nicht dabei. Also ich kann mich nicht an einmal erinnern, dass mein Vater mitgefahren wäre. Ich denke, das waren immer meine Großeltern. Also ich habe keinerlei Erinnerung, dass mein Vater da involviert gewesen wäre. Und auch als ich dann zurückkam zum Beispiel nach Hause, dass da irgendwie großartig gefragt wurde, was habt ihr gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie geht's dir gerade?
Möchtest du wieder hin zurück?
Genau, möchtest du wieder hin zurück? kann ich mich nicht dran erinnern. Das Einzige, woran ich mich definitiv erinnere und was ich auch nachgefragt habe, ist damals, die damalige Freundin meines Vaters hat darauf hingewiesen, Gina ist jedes Mal anders. Wenn sie von ihrer Mutter kommt, ist sie wie ein anderes Kind. So komplett Gehirnwäsche. Also sieht teilweise auch anders aus, weil meine Mutter mich ja dann auch eingekleidet hat beispielsweise oder mir irgendwelche Strähnchen in die Haare gemacht hat oder irgendwelche, ja, ich sah anders aus vom Äußeren, aber ich habe mich auch anders verhalten. Und das war grundsätzlich auch etwas, was ich als Kind viel gemacht habe. Ich habe mich meinem Umfeld halt angepasst.
Ja.
Also nicht nur meinem Erwachsenenumfeld, auch man hat gemerkt, mit welchen FreundInnen ich viel zu tun hatte, weil ich das Wording sehr schnell übernommen habe. Bis heute merke ich das teilweise nicht mehr ganz so krass.
Ja.
Aber an Stellen, ja, dieses Überangepasstsein dann auch, nur um einfach sich einzufügen.
Ja, ja, verstehe. Musstest du ja auch schon von früh an.
Genau.
So, wir sind jetzt hier,
Passt
dich an.
Passt dich der, genau, weil ich ja dadurch, dass ich immer zu verschiedenen, also Menschen natürlich waren es Bezugspersonen in dem Sinne und auch Familie in dem Sinne, aber trotzdem immer eine andere Erwartungshaltung und...
Ja, auch neue, also Umgebungsstruktur, ne? Dann bist du hier in einem Kindergarten und dann auch, oder in der Schule wahrscheinlich hattest du das da auch.
Genau, zum Beispiel, als ich da war, ich ja dann auch anderthalb, zwei, dass mich meine Großeltern dort versucht haben, in eine Krippe einzugewöhnen, ne? Das wurde mir dann auch erzählt, dass das aber nicht gut funktioniert hat. Mhm. Wo ich denke, ja klar, also ich meine, es ist toll, liebende Großeltern zu haben, ne?
Mhm.
Aber dass dann ein Eingewöhnungsprozess nochmal anders ist, als wenn ein Elternteil dabei ist.
Ja, vor allem wahrscheinlich auch mit dem Hinblick darauf, dass die ja da hätten da sein können.
Ja, also das ist ja auch die Frage, ne? Also ich meine, mein Opa war berufstätig, meine Oma nicht und dann haben sie aber, ja, wollten sie mich halt da irgendwie eingewöhnen und also, was ja auch total verwirrend ist und super anstrengend, also was für ein Stresspegel auch für mich, die jetzt bei meinen Großeltern ist und dann noch dort irgendwie in eine Eingewöhnungsphase gebracht wird.
Voll.
Also wenn ich an die Eingewöhnung jetzt mit meinem Kind denke, das hat mich echt viel gekostet. Nicht nur Nerven, also das war echt schmerzhaft teilweise. Ich fand das klar. Ganz schwierig und es musste halt sein. Hätte es anders sein können, hätte ich das gewählt so.
Ja klar, es klingt so ein bisschen wie der einfachere Weg, ne? Krass, und das war so ungefähr bis du sieben warst, glaube ich, ne? Hast du erzählt?
Genau.
Und dann
also es, ja, ich kann es leider zeitlich nicht mehr ganz so einordnen, aber dann kommen halt bewusstere Erinnerungen, sage ich mal. Ne? Dass wenn ich nach Berlin gekommen bin, was wir unternommen haben oder dass meine Mutter beispielsweise auch mal in Kassel dann halt war, ich weiß nicht genau, was wir gemacht haben. Und es waren noch wirklich teilweise Stunden, teilweise dann irgendwie ein, zwei, drei Tage oder sowas. War nie lange Zeitspannen.
Aber dann hast du in Berlin, wenn du in Berlin warst, bei ihr, sorry, dass ich dich unterbreche, zwei, drei Tage, dann hast du auch bei ihr übernachtet, oder?
Auch eine Sache, an die ich mich nicht komplett erinnere. Also ich weiß von einigen Situationen, da weiß ich zum Beispiel, da muss ich sieben, acht, da gibt es Fotos von, deswegen, ich habe so ein bisschen fotografisches Gedächtnis. Also ich sehe gerade dieses Foto vor mir. Da war meine Mutter super krank. Also da weiß ich noch, dass sie ganz, ganz ungesund aussah und ich mir extreme Sorgen auch gemacht habe. Da war ich vielleicht acht oder sowas. Dort in der Wohnung zu sein, da habe ich dann auch geschlafen. Ja. Aber ansonsten weiß ich das gar nicht genau, weil meine Tante väterlicherseits wohnt halt auch in Berlin. Oder ob wir irgendwo anders geschlafen haben, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Krass, ey. Und hast du denn... Doch, also spürst du eine Leere oder einen Schmerz, weil dir diese Erinnerungen fehlen an sich?
Mittlerweile nicht mehr. Also ich muss ja auch sagen, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet im Kontext Therapie auch. Also ich habe zwei Langzeittherapien gemacht, wo natürlich das auch zur Sprache kam. Wo ich auch gefragt habe, warum ist das so? Warum habe ich keine Erinnerung? Ist das normal? Ist es bei allen Menschen so? Gibt ja eine unterschiedliche Ausprägung, je nachdem, wie ihr Leben verlaufen ist und so weiter. Und ich habe einfach gelernt, dass ich nicht alles wissen muss, dass natürlich mein Hirn mich auch de facto schützt vor einigen Erinnerungen, weil die Schwere an Stellen kann man ja auch nicht tragen. Also ich hatte zum Beispiel gerade letztens erst wieder eine Situation, weil ich halt fast forward einfach Flashbacks habe noch von verschiedenen Situationen.
Ja.
Und das hatte ich jetzt gerade um Weihnachten rum letztes Jahr beispielsweise, ne, dass ich gemerkt habe, diese konkrete Situation, von der träume ich jetzt ständig, die hält mich wach. Ich kriege die ganze Zeit Flashbacks. Ich kann das mittlerweile ganz gut kontrollieren klingt immer so schwer, aber es muss ja einfach sein. Ich bin Mutter, ich arbeite, also ich habe ja einfach einen Alltag, den ich zu bewerkstelligen habe. Wie gehe ich mit Flashbacks um? So, dann habe ich halt extrem wenig geschlafen, habe meinen Therapeuten angerufen und gesagt, hier, Situation X, wir müssen da jetzt drüber sprechen, wir müssen uns jetzt dieser Situation konkret widmen. Und ich bin hingegangen, habe gesagt, wir müssen rausfinden, was da passiert ist. Ich sehe immer wieder das gleiche Bild, ich sehe die involvierten Personen, aber ich kann es nicht rekonstruieren. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich lag nachts wach. Und das ist nicht das erste Mal, habe versucht zu rekonstruieren. Er hat gesagt, Gina, das ist nicht notwendig. Wir gucken uns die Situation an. aber nicht, weil wir en Detail wissen müssen, was passiert ist, sondern weil wir dein assoziiertes Gefühl auflösen müssen. Mhm. Wir müssen erreichen, dass es dir damit gut geht, nichts zu wissen und loszulassen.
Ja.
Und das hat geklappt. 2 Sitzungen, super hart. Mhm. Ist halt Traumatherapie, ne?
Ja, ja.
Ist aber gut, das als Tool einfach zu haben, noch bis heute, ne? Auch einfach mal den Impact zu sehen. Ich bin 34 Jahre alt. Ich arbeite noch heute Situationen ab, die 30 Jahre her sind.
Mm. Das heißt, du kannst dich an Gefühle erinnern, aber ja, es sind keine klaren Erinnerungen.
Genau,
also du hast Filme im Kopf oder du hast genau, welche nur so stückelhaft.
Genau, wie als ob du so ein Foto siehst, wo aber ein bisschen was blurred ist.
Ja.
Also wo ein Teil einfach nicht zu sehen ist. Ich sehe aber die Tasse und genau, was auf der Tasse drauf ist, ganz, ganz detailhaft. Mm. Aber bestimmte Bereiche sind blurred so.
Ja, ja.
Und das ist einerseits ein emotionales Gedächtnis,
mhm,
wie fühle ich mich, aber auch ein Körpergedächtnis. Wo tut es mir im Körper weh?
Mhm.
Sowas, was man ja auch mit kleinen Kindern macht. Ne? Wo spürst du deine Wut?
Mhm.
Und das auch mich selber zu fragen. Also habe ich auch gelernt, wo spüre ich das,
mhm,
im Körper und wie, mhm, kann ich es rauslassen?
Mhm. Okay. Und dann warst du 7 Jahre alt und dann, oder sagen wir mal 8 und dann kommen ja bewusstere Erinnerungen.
Genau.
Ne? Magst du davon mal was erzählen?
Ja, ich habe tatsächlich natürlich die letzten Wochen mich bewusst damit auseinandergesetzt,
ja,
ne, weil normalerweise hast du ja nicht so die Erinnerungen alle parat, aber ich habe zum Beispiel auch meine Mutter mal mit einer Freundin zusammen besucht damals, mit einer,
mhm,
sehr engen Freundin.
Mhm.
Und da gab es halt fortwährend Situationen, selbst vor meiner Freundin, dass meine Mutter nicht darüber nachgedacht hat, was uns vielleicht Spaß machen könnte, wenn wir in Berlin sind, sondern so dieses, ich habe jetzt ein paar Stunden frei, ich habe jetzt Freizeit und wir machen jetzt das.
Mhm.
Ob wir da Lust drauf hatten. Also wenn ich mit einer Freundin da war, was nicht oft vorkam, dann vielleicht noch so ein bisschen, ne, den Schein bewahren, so ich bin eine ganz tolle Mutter und ich bin ja ganz fancy. Also meine Mutter war ja auch in der Musikindustrie tätig und hat es natürlich dann auch immer instrumentalisiert. Ne? Also
klar,
was sie nicht für eine großartig talentierte Frau ist und hat dann halt so eine Glitzerwelt natürlich geöffnet auf eine Art, die ich großartig fand.
Weil
da
ich konnte
ich ja andocken.
Voll,
da konnte ich
voll
ja meinen
cool
FreundInnen erzählen, wie,
ja,
cool meine Mutter ist. Die ist,
mhm,
zwar nie da, keiner kennt sie, aber die macht Sachen, die,
mhm,
macht kein anderes Elternteil bei euch.
Mhm.
Wie traurig, also rückblickend wie traurig. Und dieses, ja, diese Fassade,
mhm,
hochzuziehen, habe ich da ja begonnen in der Grundschulzeit.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt hat meine Mutter mir auch noch, ich glaube zum Geburtstag, zu Weihnachten, so Pakete geschickt.
Mhm.
Mit irgendwelchen ganz, ganz fancy Sachen aus Berlin. Das war das Einzige, was ich hatte. Ich konnte,
mhm,
mich nur darauf berufen, oh, dieses Paket kam und da war halt irgendwas Cooles drin. Und da hat sie sich auch wirklich Mühe gemacht, muss ich rückblickend sagen. Sie hat da ganz kunstvoll irgendwelche Karten selbst gebastelt und beschrieben. Und da war ich halt, ja, das hat was mit mir gemacht.
Mhm.
Damit konnte ich angeben, ne?
Ja, weil das konntest
ja
du dann für dich weiter nutzen. Ja, ja,
ey,
genau.
Muttertag, so, ja, und deiner, also es hat, interessanterweise wurde ich das auch nicht oft gefragt. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte mein Vater noch eine Freundin, hat er jetzt auch wieder, aber eine andere. Die habe ich auch zeitweise Mama genannt, auch ein interessanter Punkt. Das war die einzige Frau, die ich dann zeitweise Mama genannt habe, weil ich habe ja gesucht,
mhm,
gerade
klar,
in der Grundschulzeit habe ich ja versucht, irgendwie mich zu identifizieren, irgendwie ein Verständnis für Mutterschaft auch aufzubringen, weil ich habe das bei den anderen Menschen ja überall gesehen. Alle meine KlassenkameradInnen und so weiter, wenn ich da zu Hause war, fürsorgliche Mütter, auch nicht alle natürlich, aber,
mm,
es war keine Mutter abwesend,
mm,
komplett abwesend.
Eine abwesende Mutter ist einfach super selten, gibt es einfach
genau,
kaum.
In unserer Gesellschaft ist das halt ein Phänomen, was nicht so häufig vorkommt,
mm,
und ja, aber einfach vorrangig, also da habe ich schon gemerkt, es geht halt einfach nicht um mich als Kind, es geht darum, was meine Mutter möchte, auch wenn ich dort bin.
Mm.
Geht es nicht darum, was für mich vielleicht ein Event wäre oder eine Unternehmung, die halt kindgerecht wäre, sondern was möchte sie.
Auch diese Pakete, ne, klingt ja auch eher so wie, und dann zeig mal bitte deinen Leuten, wie toll ich bin.
Genau.
Ne?
Und dann aber nie Unterhalt zahlen.
Mm.
Also, ne, sie war eine Zeit lang auch wirklich sehr, sehr gut situiert.
Mm.
Und nie Unterhalt zu zahlen. Und mein Vater hatte, ich will es vielleicht nicht, doch, ich nenne es einfach Angst. Angst, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Mm.
Wie oft ich gefragt habe, warum hast du nicht was gemacht? Wir wussten doch, wo sie ist. Es kann doch nicht sein, dass sie, und es geht nicht immer alles um Geld, aber de facto, was meine Großeltern kompensieren mussten,
mm,
also nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auf allen, auf emotionaler Ebene, also auf allen vorstellbaren Ebenen haben sie alles kompensiert.
Hast du mit denen eigentlich mal darüber gesprochen nochmal?
Also mein Opa ist leider verstorben 2019, das war, würde ich auch sagen, so meine engste Bezugsperson.
Mm.
Meine Oma lebt noch, aber ist auch schon dement, ist im,
mm,
Altersheim. Und mein Opa hat so viel von meiner Mutter gehalten.
Mhm.
Und irgendwie konnte ich ihm diese Illusion auch nicht nehmen auf eine Art. Also ich konnte mit ihm über alles sprechen. Er hatte ein komplettes Interesse an mir, an meinen Interessen, an meinem Leben wirklich. Der hat sich sehr, sehr viel Mühe gemacht und war immer dabei. Mhm. Der war bei jedem meiner Auftritte. Der war, hat mich zweimal die Woche zum Kampfsport gefahren. Also ne, da habe ich Erinnerungen dran. Aber da konnte ich mit ihm nicht so richtig drüber sprechen. Er hat mich zwar immer angeschaut, so in meine Augen geschaut und gesagt, hey, schau mir in die Augen. Wie geht's dir wirklich? Mhm. Bis zuletzt. Aber das habe ich irgendwie nicht übers Herz gebracht, ihm die Illusion zu nehmen einerseits. Und mit meiner Oma habe ich schon drüber gesprochen, aber kennst du dieses Phänomen, dass Menschen das halt einfach nicht hören wollen?
Ja,
weil
natürlich.
Es passt halt nicht zu ihrer Geschichte auch einfach. Und es ist zu schmerzhaft, weil es ist jetzt halt schon vergangen, man kann es nicht mehr ändern.
Ja.
Und ich hätte mir gewünscht, dass ich mit irgendjemandem hätte drüber sprechen können, weil das war ja auch nie der Fall.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein großes Thema Scham, ne?
Ja, absolut. Und sich selbst die Schuld für Dinge zu geben.
Genau.
Aber
dabei
wird halt vergessen, dass es nicht um Schuld geht, sondern einfach um Präsenz, also um ein Dasein. Also ich brauche ja nicht Lösungen für all die Dinge. Es gibt auch keine Lösung. Dinge sind einfach passiert. Aber was ich brauche, ist halt einfach ein Standing, zu sagen, das ist dir passiert, so geht es dir damit. Ich höre dir zu, ich muss das nicht, ich muss mich nicht entschuldigen bei dir. Ich meine, wäre natürlich auch eine Option zu sagen, so hey, es wurde realisiert, dass das vielleicht nicht der beste Weg war und wir hätten dich bewahren können vor Dingen.
Und es tut uns leid.
Und es tut uns leid, oder zumindest einfach das anzuerkennen. Aber diese Invalidierung teilweise auch, wenn ich versucht habe, so im Kleinen zu sagen, ja, aber es ist nicht immer so schön mit ihr und so weiter. Oder dass ich meinem Vater ein einziges Mal, weiß ich noch, ich hatte relativ früh ein Handy tatsächlich mit 9, weil ich halt einfach teilweise
damals
schon auch alleine nach Berlin gefahren bin.
So ein Klappteil oder
so. Genau, so ein Klappteil, so ein Samsung oder so.
Ja.
Weil ich einfach viel unterwegs war, also viele Hobbys und immer irgendwie Kampfsport und Tanzen und Singen und ich war einfach sehr, sehr viel unterwegs. Und habe dann eine SMS geschrieben, weiß ich noch, meinem Vater damals, ich will nie wieder zu dieser Frau.
Wie alt warst du da?
Oh, da muss ich schon einen Ticken älter gewesen sein, vielleicht 13, 14 oder sowas. Aber ich habe einmal, als ich bei meiner Mutter war, das ganz bewusst konkret formuliert.
Und
auch da gab es nicht so ein richtiges Rückfragen, als ich dann zurückkam. Also das...
Es war einfach so, ja, sie hat es geschrieben, aber können wir jetzt eh nicht realisieren.
Sich hinzusetzen und zu sagen, hey, pass auf. Und ich meine, natürlich, als Kind hoffst du. Die Hoffnung endet nie. Du hoffst, dass sich die Mutter, der Vater ändert. Du gibst so viele Chancen, bis du dich selber verlierst fast. Und ich habe natürlich immer gehofft, ich habe halt all diese traumatischen, und zu denen sind wir ja noch nicht mal en Detail gekommen, diese ganzen Erlebnisse im Prinzip weggesteckt. Ne? Ich hatte einen Ortswechsel und mit dem Ortswechsel weggeschoben. Das war wie wirklich so ein, jetzt bin ich wieder zurück, okay, vergessen, next. Und dann wieder hoffen, wann sehe ich sie wieder? Okay, next. Aber auch immer diese Hoffnung damit verbunden, das nächste Mal ist es bestimmt besser, das nächste Mal ist es bestimmt schön, das nächste Mal ist sie bestimmt lieb zu mir, das nächste Mal geht es bestimmt ein Stück weit mehr um mich, das nächste Mal fragt sie mich, wie es mir geht. Und hätte ich natürlich, also hoffentlich hätte ich erzählt, was eigentlich so passiert ist und hätte dann jemand gesagt, du darfst nie wieder zu deiner Mutter, hätte ich ja nie wieder zu ihr gekonnt. Das heißt, ich hätte nie wieder den neuen Versuch unternehmen können, zu hoffen, dass es besser wird.
Ja.
Also das ist auch die Erklärung von meinem Vater beispielsweise. Dieses, naja, wenn du es gesagt hättest, dann hätten wir dir ja untersagt, dass du dahin gehst. Aber ich frage mich an der Stelle natürlich trotzdem, ein Elternteil kennt dich im Idealfall doch gut.
Ja, es ist ja im Endeffekt auch ein Missbrauch, ne, was deine Mutter da scheinbar mit dir gemacht hat.
Und absolut,
dann
auf verschiedenen
so Ebenen. Die Augen zu verschließen, ist einfach leider eine Mittäterschaft im Endeffekt.
Ja, eben. Und das ist halt so. Und es geht ja gar nicht darum, Fingerpointing zu betreiben und heutzutage zu sagen,
nee, aufpassen
hättest
auf das eigene
du, hättest
Kind
du einfach. Und so weiter und so fort. Aber hör mir doch zu, erkenne doch an, wie ich mich fühle, dass ich das artikulieren kann. Das ist ja auch ein Vorteil. Menschen tragen das teilweise bis an ihr Lebensende mit sich und haben das nie artikuliert. Wie schlimm. Also wie man auch krank wird davon. Und mich hat es auch krank gemacht, auf jeden Fall. Ich hatte schlimmste Depressionen auch während meiner Jugend schon sehr, sehr früh. Hab das natürlich selber nicht verstanden, was mit mir passiert, weil nach außen hin hätte niemand, auch heute, was denkst du, wie oft ich den Spruch gehört habe? Das sieht man dir aber gar nicht an. Aber du wirkst doch so selbstbewusst und so glücklich und es läuft doch bei dir alles. Aber was ist der Preis?
Ja, und vor allem Depressionen kann man auch einfach nicht sehen, sorry.
Genau, Depressionen einerseits und auch, wie ist es denn hinter der Fassade? Ja. Ne? Weil bei mir ging es immer in Richtung so, du bist so arrogant. Nein, ich schütze mich extrem. So, du lässt niemanden an dich ran. Ja, es gibt Gründe dafür. Aber das kann ja kein 13-, 14-, 15-jähriger Mensch verstehen. Also wie sollte ich jemandem in dem Alter wirklich sagen, was mir passiert?
Ja, ja,
wenn schon keine erwachsene Person mit mir darüber spricht, ja. Wie denn dann meine FreundInnen?
Ja. Ja, man kann das ja auch nicht einordnen, kann ich mir vorstellen.
Überhaupt nicht.
Die wurden ja, also du hast ja Sachen erlebt wahrscheinlich, die dir dann passiert sind. In dem Moment bist du ja völlig durcheinander, weil ich meine, selbst mit 13, 14, 15, 16, 17
ja.
Erwartet man ja eigentlich von der älteren Person und der Mutter in dem Fall, dass die Rücksichtnahme mitbringt und dass sie auf dich aufpasst und dass sie die Erwachsene ist.
Genau.
Aber es war ja eine komplette Umdrehung. Du wurdest ja...
Ja.
Also dir wurde ja deine Kindheit einfach in dem Moment dann entzogen, komplett. Dein Kindsein.
Ja, vor allem, mir wurde nicht nur von meiner Mutter, auch von ihrer Mutter, es wurden dann so Auflagen gemacht. Ich war, glaube ich, 9 oder so. Also, wie eine Frau zu sein hat auch, ne, immer daran gekoppelt. Weil einerseits, es ist ja dieses Ambivalente auch, einerseits ein sehr ausgeprägter Männerhass, ne, seitens meiner Mutter und meiner Oma. Ach, Männer, am liebsten hast du gleich 5. Einen dafür, einen dafür, einen dafür. Also so richtig unemotional berechnend. Berechnend, ich werde mich wiederholen, berechnend ist so ein Wort, ja, was auf jeden Fall meine Mutter sehr geprägt hat, beziehungsweise mich geprägt hat. Einerseits, ja, völlige Abwertung von Männern, andererseits völlige Abhängigkeit. Immer einen Mann an der Seite zu haben, mindestens einen, muss man auch dazu sagen. Auch etwas, was mich natürlich extrem beeinflusst hat. Aber nochmal zurückzukommen zu dem, ich habe meine Mutter dann besucht und dann gab es zum Beispiel eine Situation, die ich gerne erzählen würde. Und das ist eine Lappalie im Gegensatz zu dem, was noch so folgte. Aber wir sitzen im Auto. Das war so ein SUV. Die hatten, wie gesagt, war eine Zeit lang relativ gut situiert. Da war sie auch mit einem Musiker gerade liiert, den ich sehr gern mochte. Der war deutlich jünger. Auch immer so ein Phänomen. Meine Mutter hatte deutlich jüngere Partner, meistens mehrere gleichzeitig, die ich dann auch kennenlernte in der Kürze der Zeit. Das muss man sich halt auch mal vorstellen, ne? Dass ich dann irgendwie so kurz da war und zwischengeparkt wurde. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, dass ich irgendwo, waren wir bei jemandem zu Hause und ich sollte mit einem, ich glaube, einem weißen Kaninchen spielen. Also meine Erinnerung, das ist natürlich eine subjektive Erinnerung, aber dieses Geparktsein in einem Raum, ich gehe mal kurz mit dem und dem nach nebenan und dann eine gewisse Geräuschkulisse, die damit einherging oder ähnliches, ne? Die man also als Kind natürlich sich nicht einordnen lässt.
Aber du bist trotzdem verwirrt.
Genau, natürlich verwirrt und auch dieses immer geparkt werden, während ich doch nur so einen begrenzten Zeitraum mit ihr überhaupt verbringe. Ne? Genau, aber was ich erzählen wollte, wir sitzen in diesem Auto. Ich bin da, sie war sichtlich auch meist sehr angespannt, wenn ich da war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie entspannt ist und sehr freudig. Viel, ja, gespielte Emotionalität auf eine Art. Und eigentlich, ja, es kann natürlich sein, sie, ich habe es mir, auch jetzt, ne, ich verfalle wieder in dieses Muster. Ach, sie hat bestimmt viel gearbeitet. Sie war bestimmt, das war ja auch, ne, ihre Story of her life, sie war halt irgendwie krank und viel gearbeitet. Und, und dann sagt sie halt, sie möchte in diese FKK-Therme gehen. Und ich war halt, frühpubertär, also ne, auch einfach noch sehr jung. Und das wurde bei uns auch nicht so gelebt. Also
es war dir unbekannt, dass man nackig rumläuft.
Genau, ja. Und dann meinte selbst ihr damaliger Partner zu ihr, bist du sicher, dass du das, weil er auch eine jüngere Schwester hatte und sich sehr gut, glaube ich, damit reinversetzen konnte, wie ich mich fühlen muss, weil ich glaube, im ähnlichen Alter wie seine Schwester war. Und dann schon zu ihr meinte, denkst du, das ist jetzt das Richtige, das mit deiner Tochter zu machen? Also, ne, und sie ihn gleich wieder, dich fragt keiner nach deiner Meinung und so weiter. Wir gehen dahin, ich hab frei, wir gehen dahin. Oh, weißt du, wie ich mich gefühlt habe in dieser Therme? Ich habe halt meine Unterwäsche angelassen, was man nicht durfte. Ich wurde dann vor Ort auch noch ermahnt, das weiß ich noch, weil ich hatte halt meine Unterwäsche angelassen, Bademantel drüber und saß halt da und habe mich total geekelt, weil was meine Mutter halt auch immer wieder gemacht hat, ist dieses zur Schau stellen, sich zur Schau stellen. Sie hat sich ja auch die Brüste machen lassen und so weiter. Und sie hat es vollends genossen. Mir war
also
so
du solltest
unangenehm.
Zugucken, wie sie angehimmelt wird.
Ich fand es so ja nicht nur angehimmelt. Da waren halt dann Männer mit ihrem irrigierten Glied. Und das war für mich unerträglich. Und sie dann halt, ne, sich kompletter irgendwie präsentiert und so weiter. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und habe das auch gesagt, ich will da nicht hin. Ach, hab dich doch nicht so, zieh das doch einfach aus und so weiter. Stell dich nicht so an. Und das war eine kleine Situation, ne? Und genau das Gleiche, als wir mal in Urlaub zusammengeflogen sind beispielsweise. Wieder gleiches Prinzip, unbedingt FKK-Strand. Ich sag bitte nicht, ach komm. Und hat sie da auch irgendwie eine Affäre angefangen mit dem Rettungsschwimmer und ist dann immer wieder im Rettungsschwimmerhäuschen verschwunden und hat mich im Urlaub, musst du dir vorstellen, in so einem Resort alleine gelassen nachts und ist Party machen gegangen. Da war ich, 11? Ich habe zum Glück da FreundInnen gefunden, mit denen ich dann irgendwie Zeit verbracht habe. Ich war ja nachts trotzdem allein. Mhm. Und auch, als ich in Berlin war, sie besucht habe, dass sie nachts teilweise einfach gegangen ist. Ja, wenn ich mitkomme, dann geht sie halt.
Und hast du dann auch mal das angesprochen? Hast du auch mal gesagt, Mama, bitte geh nicht weg oder
ja,
so?
Ja, also ich habe ihr auch einen Brief schon mal geschrieben, wo ich ganz klar formuliert habe, dieses, warum bist du nicht für mich da? Warum ist dir nicht wichtig, wie ich mich fühle? Warum gehst du weg? Warum lässt du mich allein? Also diese ganzen Fragen gestellt habe. als ich das einmal vor Ort gemacht habe, da weiß ich noch, da ging es nämlich auch darum, dass wir ausgehen sollten. Ich habe mich aber nicht wohl gefühlt. Ich wollte nicht. Mhm. Ich wollte nicht immer ausgehen. Ich wollte nicht immer das machen, worauf sie gerade Lust hat. Mhm. Ne, auch dieses, ich saß halt immer in Plattenfirmen rum und so weiter. Und dann halt, ja, lauf doch einmal durchs Haus und hol dir über eine coole CD. Oh ja, ich habe eine CD. Mhm. Und saß dann halt da rum. Sitz halt einfach leise da rum und mach halt mit. So, ich habe halt wichtige Termine und guck mal, wen du hier alles kennenlernst und so. Ne? Mhm.
Und dann liefen da die Promis ein und aus und ja, das und sollte dann, dich begeistern genau. und beeindrucken. Und
ja, aber auch so viel Show. Also ja. viel mehr Show. Ich meine, kennst du selber, ne? Es ist ja. oft einfach mehr Show, als was wirklich dahinter steckt. Und das ja. sind einfach ganz viele kaputte Persönlichkeiten auch in der Industrie.
Mhm.
Und das absolut nicht kindgerecht einfach.
Überhaupt
also
nicht.
Wann haben wir was unternommen, was wirklich kindgerecht gewesen wäre, was irgendwie Spaß mhm. macht? Nein, ich wurde dann irgendwie in Kleider gesteckt oder irgendwas. Und es war einfach falsch. Und zurückkommen zu diesem Abend, ich habe sie konfrontiert. Ich habe an dem Abend gesagt, ich habe sie, glaube ich, auch sogar angeschrien. Also es war wirklich so eine richtige, sie saß, in meiner Erinnerung, sitzt sie auf einem Stuhl und raucht eine Zigarette. Meine Mutter hat der Kette geraucht, die hat immer geraucht.
Mhm.
Sitzt auf diesem Stuhl mit ihrer Zigarette und ich war erst im Bad und sie, ja, mach dich jetzt fertig, wir wollen los. Und ich komme halt raus und sag halt, ich will nicht. So, ich will einfach nicht. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so vor ihr im Prinzip den Mut gefasst habe, mhm. zu sagen, ich will das nicht.
Mhm.
Und bin ausgerastet. Ich weiß noch, ich habe sogar was durch die Gegend geschmissen, glaube ich, einen Schuh oder irgendwas. Ich war mhm. richtig, also die geballte Wut, diese ganze Frustration, diese ganze Enttäuschung, alles ist so in mich hinein und ist halt explodiert. Und sie saß da und rauchte und guckte mich an. Und irgendwann sprang sie auf. Und in meiner Erinnerung hat sie mir ins Gesicht geschlagen. Krass. Du bist jetzt still, gehst ins Bad und machst dich fertig.
Und dann seid ihr da hingegangen?
Ja. Dann bin ich ins Bad gegangen, hab mich fertig gemacht und dann sind wir da hingegangen.
Ach Mann, scheiße.
Aber das Ding ist, und also das war ja auch ein krasser Kontext, ne? Die hatte ja auch, sie war ja auch zeitweise mit einem bekannten deutschen Rapper, liiert kann man das nicht nennen bei den Affären. Aber so krass, also heutzutage teilweise von bestimmten bekannten Persönlichkeiten zu hören und sich dann daran zu erinnern, dass ich da ja mit denen unterwegs war und sowas, ne?
Mm.
Das habe ich immer teilweise auch, ne, zum Angeben genutzt, natürlich. Meine Mutter war mit, meine Mutter hat mich. Und jetzt denke ich mir, ich schäme mich so. Oh Gott, ich schäme mich so dafür, was ich mitbekommen habe. Als wäre es meine Schuld. Ist es ja nicht. Ne? Sie müsste diese Sätze sagen. Sie müsste sagen, oh Gott, ich schäme mich so. In welche Welt habe ich mein Kind eingeführt? Und dann waren wir halt dort und es war in einer Art Club. Ich glaube, ich war 14 oder 15, auf jeden Fall noch keine 16. Und habe dann auch ein Glas Sekt bekommen und habe dann halt auch einfach mitgemacht, ne?
Mhm.
Und dann dachte ich mir aber, und das, ich bin rückblickend recht stolz auf mein 15-jähriges Ich, weil ich dachte mir dann, mach's Beste draus. Und das ist so ein Ding, was ich auch bis heute, mach einfach das Beste drauf. Ist jetzt richtig scheiße gelaufen, XYZ, aber versuch irgendwas Gutes daran zu haben. Hab irgendwie, such dir was für dich daraus, mach irgendwas daraus. Mhm. Bin ich tanzen gegangen. Ich habe ja Hip-Hop getanzt früher und auch professionell eine Zeit lang und bin dann halt da in den Club und habe einfach alles rausgetanzt. Diese ganze Wut, dieses ganze Gefühlswirrwarr, habe ich rausgetanzt. Und sie stand daneben und guckte mich nur neidvoll an.
Und sie fand es wahrscheinlich richtig scheiße. Naja, wobei, sie hätte ja auch sagen können, das ist mein Schmuckstück,
das genau,
ist meine Tochter.
Genau, das ist halt
Tochter.
Immer diese Ambivalenz
das
zwischen,
praktisch,
das
ne?
ist die Erweiterung von mir, das ist jetzt mein kleines Ich, meine kleine Schwester, ich bin ja nicht die Mutter, ich sehe aus wie die Schwester. Guckt mal, was sie kann und dann aber wieder, was sie kann.
Ja, was ist
also
ein bisschen zu viel.
Und genau da fing das ja an, ne? Dieses Konkurrenzverhalten auch auf eine Art.
Ja klar, irgendwann bist du zu ihrer Konkurrenz geworden. Dein
und dann
Körper hatten
wir
hat
auch
verändert.
Irgendwann die Schnittmenge. Je älter ich wurde... waren dann auch meine Partner in einem Alter, die für sie interessant waren.
Mm.
Und das ist ja auch dann so ein Wahnsinn, dass du irgendwie mitbekommst, dass deine Mutter dann vielleicht einen Partner hat, der ungefähr in dem Alter ist von deinen. Und also, dass sie sich beispielsweise auch an meinen damaligen Freund rangeschmissen hat. Kam nach Kassel zu, ich glaube, einen Geburtstag habe ich, als ich weiß nicht, welcher das war, muss aber auch irgendwie 14, 15 in dem Alter irgendwie gewesen sein. Kam sie halt auch zu Besuch nach Kassel, war in einem Hotel, hat sich irgendwie, also hat sie selbst gesagt, in die Flasche Wodka reingehauen oder so. Also der hatte definitiv zeitweise auch ein Alkoholproblem.
Mhm.
Und ist dann irgendwie 2 Stunden, nachdem wir uns eigentlich verabredet hatten, meinen Geburtstag zu feiern, mit meinem damaligen Freund dazugestoßen und hat sich an ihn irgendwie auch noch so rangemacht, also ihn auch total unwohl fühlen lassen. Ne? Hat ihn irgendwie dann so angefasst, ach, du hast ja auch Muskeln und also super unangenehm halt einfach auch. gerade für eine Frau, die ja gar nicht präsent ist, ne, und dann halt Eindruck in so einer Situation hinterlässt. So zweimal war er, glaube ich, mit ihr auch konfrontiert. Ja, also ich erinnere mich an keine einzige Situation im Kontext meiner Mutter, die angenehm war. Also wo ich wirklich sagen kann, das hat mich gut führen lassen. Oder das war jetzt ein Besuch, und die waren ja kurz. Das war jetzt ein Besuch, der war einfach mal
Geborgenheit, Ruhe, Wärme, Zuhause.
Genau.
Das sind alles Assoziationen, die du gar nicht hast mit ihr.
Unwohlsein, ja. Übergriffigkeit, also auch körperliche
keine
Übergriffigkeit.
Grenzen.
Ne? Ja. Also diese fast schon kindliche Neugier ihrerseits gegenüber mir, meiner Entwicklung und meinem Körper, aber nicht so dieses, wie fühlst du dich, wie fühlt sich das für dich an, also nicht in der Kommunikationsweise, sondern dieses, zeig mal, wie sehen denn deine Brüste aus, zeig mal, ich will die mal angucken.
Oh,
deine Lippen sind so hübsch, darf ich mal anfassen, darf ich mal gucken? Was hast du in deinem Koffer? Darf ich deinen Koffer mal, darf ich mir alles angucken, was du mit hast?
Ja.
Also auch zwischen kindlicher Neugier, Kontrolle, Übergriffigkeit, nimm mich doch einfach mal in den Arm, ich bin doch deine Mama. Gib mir doch mal einen Kuss, ich bin doch deine Mama. Mit ihr im Bett zu schlafen, das weiß ich noch, da hat sie in der Schweiz gewohnt, fand ich so unerträglich.
Mhm.
Weil es die Wohnung auch nicht anders hergab oder so, sollte ich mit ihr in einem Bett schlafen. Und ich fand diese Nähe so befremdlich und fast schon, ja, unangenehm befremdlich.
So bedrohlich,
ne? Bedrohlich fast auch schon.
Mhm.
Und halt diese berechnende Art in ihrer Unberechenbarkeit.
Mhm. Im Grunde warst du immer auf halb acht Stellung,
genau,
ne? So, es könnte jederzeit könnte sie ausrasten
einfach.
Oder wieder was Boshaftes sagen oder
genau,
irgendwie
so auch zu schauen, was sage ich, wie viel gebe ich preis, und dann ja auch das große Thema Musik.
Mhm. Du hast dann auch gesungen, ne?
Genau.
Oder du wurdest zu einer Sängerin gemodelt.
Ja, das ist halt auch die große Ambivalenz, wie bei vielen Themen in Bezug auf meine Mutter. Sie war ja selbst Sängerin und Tänzerin und ist dann Produzentin geworden und so weiter. Und da, während der Grundschulzeit, nochmal zurückzukommen, zu der Zeit sollte ich ein Demo einsingen. Und entschuldige bitte, also mir wird so oft abgesprochen, dass ich mich erinnern kann an die Situation mit ihr. Ne? Ich habe sie auch mal konfrontiert, weißt du noch das, weißt du noch das? Du hast eine blühende Fantasie. Ich habe so eine blühende Fantasie, dass ich mich an Songtexte erinnere, die ich als Kind eingesungen habe. Woher soll das kommen?
Ja.
Ich bin die Elastika, wär so gern Fantastika, deine kleine Sklavin, willenlos und dehnbar. Also, ich wusste nicht, was ich singe. Ich habe das nach dem Mund gesprochen. Warum ist das bis heute eingebrannt?
Ja, weil es einfach zu viel war, weil
genau,
du ein Kind warst.
Genau, aber ich habe ja eine blühende Fantasie. Und das finde ich halt dann so übergriffig, auch nochmal on top zur Übergriffigkeit, mir abzusprechen, dass die Situation, und ich sehe die beiden vor mir, meine Mutter und ihren damaligen Freund, ich sehe sie grinsend vor mir, wie sie sich darüber amüsiert haben, dass ich mit meiner kindlichen Stimme das passend einsingen kann.
Was ist ekelhaft.
Das haben sie, glaube ich, sogar verwendet. Und dann, fast forward, war ich einmal in Hamburg, witzigerweise.
Mhm.
Studionamen nenne ich mal nicht.
Ja.
Wo sie auch gerade, ne, mit ihrem aktuellen Partner liiert war, dann noch mit jemand anderem, der am Projekt mitwirkte, und noch dem Produzenten. Und das war, und das wusste ich ja auch immer alles. Das heißt, das wurde mir ja auch noch kommuniziert, wie die Verhältnisse sind.
Wussten
ich war immer
die das
wissen.
Auch untereinander? Oder
nein.
Warst du, das heißt,
ich
du
war
hast
involviert.
Auch die ganze Zeit Geheimnisse?
Genau, ich war halt involviert und teilweise auch wie so Alibi und in dem Alter, ja, wir sprechen immer noch von meinem Jugendalter, da dann ein Track einsingen sollte für einen bekannten Rapper, der ein Feature mit ihrem damaligen Freund gemacht hat, und ich sollte halt aus Perspektive eines missbrauchten Mädchens singen. Text kann ich auch noch komplett, ne? Dann wurde aber daraus halt gemacht, nee, du klingst nicht kindlich genug, du klingst zu erwachsen. Versuch dich mal reinzuversetzen. Und das Paradoxe ist halt, also ich habe Missbrauchserfahrungen in meinem Leben gemacht, auch zu dem Zeitpunkt schon, wusste sie nicht. Sie hat mich aber ja auch ganz oft in übergriffige Situationen gebracht oder mich mitwissen lassen oder mitsehen lassen oder ne, also und überhaupt dein Kind in so einer Perspektive, also aus so einer Perspektive singen zu lassen, überhaupt schon mal, ne, unabhängig von den ganzen Umständen und Rahmenbedingungen. Und dann noch vor versammelter Mannschaft beim Mittagessen, ich sitze da mit meinem Freund, der zum Glück mit war in Hamburg, mit meinem damaligen Freund, sitzen wir beim Essen mit, weiß ich nicht, 10 Leuten, ich sehe diese Tafel noch, und sie sagt, ach, ich habe ja nicht viel gemeinsam mit meiner Tochter, aber wir können halt beide nicht singen.
Und du solltest ja immer für sie
und
einsingen.
Und ich sollte ja einsingen, aber dann nicht mehr, das kann sie auch selber machen, weil ich kann es ja nicht.
Boah ey, also dieses Bloßstellen.
Ja, ne? Ja, dieses extreme Bloßstellen. Ich habe ihn dann auch, ich glaube, er hat super reagiert. Er hat mich dann, glaube ich, angeguckt und war halt auch super entgeistert und war so, willst du spazieren gehen? So, ja. Dann sind wir halt eine Runde um den Block, und ich glaube, ich glaube sogar, dass es so war, dass wir da schlafen wollten und wir dann direkt gegangen sind oder sowas. Also zumindest irgendwie da eine Konsequenz oder so. Also er war zumindest da. Ich war dem zumindest nicht alleine ausgeliefert. Mhm. Und es hat meine andere Person gesehen, zu was sie fähig ist. Nur ein Satz, aber was daran noch alles hängt.
Mhm. Das ist ja auch immer das Ding, glaube ich, ne? Wenn du dann in der Situation bist. Du, selbst wenn du es jemandem erzählst, diese Farce und die Facette der missbrauchenden Person, mhm, ist ja so perfekt, mhm, und so glaubhaft,
ja,
dass du als missbrauchte und involvierte Person da einfach, dass dir nicht geglaubt wird, ne?
Und
dass du dann immer dieses Gefühl, ja, hast, okay, von mir wird weder noch ein Bedürfnis, ja, wahrgenommen oder ernst genommen, noch wird mir geglaubt, dann ist ja wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, hast du dich vielleicht auch viel einsam gefühlt, oder? Also absolut. Einsamkeit, ist das ein Gefühl, was du kennst?
Absolut. Also mir war das Ausmaß nicht bewusst, bis ich Mutter geworden bin tatsächlich.
Mhm.
Und auch jetzt hier zu sein, ne, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten, das ist ja jetzt die erste Nacht auch für mich ohne, mhm, meine Tochter zum Beispiel gewesen. Mhm. Und es hat mich fast taub gemacht vor Emotionen, weil so viel Emotionen, mhm, auch waren, weil ich so viel habe reflektieren können, auch in dieser Nacht. Also ja, Einsamkeit trifft es fast gar nicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich habe mein komplettes Leben im Prinzip auf eine Art in Einsamkeit verbracht, weil Einsamkeit ist ja nicht unbedingt physisch zu betrachten, ne? Sondern ich habe mich mental ja auch so einsam,
ja,
gefühlt,
genau, mhm,
weil ich ja auch ganz lange nicht teilen konnte, was mir teilweise passiert ist, wie mit mir umgegangen wurde. Das ist ja eine große Einsamkeit,
mhm,
alles alleine durchzumachen auf eine Art, keine Ansprechperson zu haben, keinen Austausch zu haben, keine Gleichgesinnten zu haben. Ich habe keine Geschwister beispielsweise. Ich habe, mhm, mir an der Stelle, ich habe mir oft gewünscht, einen Geschwisterteil zu haben, natürlich auch aus vielen anderen Gründen, aber, mhm, vor allem auch, um das zu teilen auf eine Art, mhm, um jemanden zu haben, der das versteht.
Ja. Oder über irgendwelche Coping-Mechanismen, Humor,
genau,
oder keine Ahnung,
genau,
irgendwie zu verarbeiten,
damit,
ne,
umzugehen, weil ich habe natürlich einen Umgang damit gefunden,
klar,
auf eine Art.
Aber halt wieder alleine, ne?
Aber einfach sehr alleine. Und, mhm, ich habe das Glück, dass ich wirklich, wirklich gute Freundinnen gefunden habe auf dem Weg, die auch teilweise sehr schwerwiegende Dinge durchmachen mussten,
mhm,
mit denen ich zumindest offen sprechen konnte. Weil das, mhm, hatte ich ja auch vielfach, dieses, okay, Triggerwarnung, kann ich dir das weiter erzählen? Kannst du das tragen als mein Gegenüber?
Mhm.
Meine erste Erfahrung mit einer Therapeutin war, dass sie angefangen hat zu weinen, als ich ihr Dinge erzählt habe. Und ich war halt so, das war so meine erste Erfahrung bei einer Therapeutin.
Mhm.
So, ich erzähle so ein paar Dinge, da war ich 18.
Mhm.
Danach habe ich erstmal, glaube ich, 5 Jahre keine Therapie begonnen, weil ich so dachte,
das,
wenn das jetzt
so
schon einen Menschen im professionellen Umfeld überfordert, was ich teilweise erzähle,
ja,
wie soll ich das denn dann auch jemand anderem verständlich machen?
Ja. Boah. Also da wieder das Zeichen so, ja, musst du mit dir selber ausmachen.
Genau, mach es mit dir,
komm,
selber
klar,
aus. Also definitiv ein sehr extremes Maß an Einsamkeit. Trotz dessen, dass ich Menschen um mich hatte natürlich ja,
mhm,
immer. Also ich war immer ein sozialer Mensch.
Ja, du hast ja auch viel gemacht, wie du schon sagst.
Genau,
ne?
Ich habe viel gemacht,
getanzt,
aber damit habe ich natürlich auch Lücken gefüllt, ne?
Klar.
Also ich habe eigentlich jede freie Sekunde etwas gemacht. Und bis heute ist es sehr schwer, nichts zu tun.
Mhm.
Dieses mit den eigenen Gedanken alleine sein.
Mhm.
Interessanterweise, weil viele Menschen mir immer schon vorgeschlagen haben, meditier doch. Ja.
Ja, nee.
Ich habe immer gesagt, stillen ist meine Meditation.
Ja.
Beim Stillen habe ich einfach nur gestillt. Also ich stille ja bis heute noch.
Ja.
Und das war für mich immer, klar, Cluster Feeding, alle 20 Minuten, different story so.
Ja.
Aber dieses Stillen wurde echt zu meiner Meditation.
Mhm.
Ganz krass, weil ich das ganz bewusst Momente im Alltag mit meinem Kind wahrgenommen habe,
mhm,
dann auch als es gerade älter wurde. Ne?
Weil du da auch so dann in Verbindung warst mit einem,
genau,
Menschen,
in Verbindung,
bedingungslose
und
Liebe.
Genau, diese Verbundenheit natürlich,
ja,
auch zu haben und in dieser Verbundenheit auch einfach Ruhe zu finden,
mhm,
ne? Die ich mir für mich alleine ja vielfach nicht nehmen konnte, weil ich es auch nicht gelernt habe. Also weder in einem Vorbild noch im Austausch, das ist ja...
Das heißt, du bist wahrscheinlich auch immer noch in diesem Lernprozess, für dich selber die Verbindung zu dir selbst herstellen zu dürfen.
Genau.
Ne? Also zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, die darf ich jetzt äußern und die darf ich auch,
ja,
ausleben. Ich muss nicht die ganze Zeit nur surfen oder eine Facette hier wieder aufsetzen,
ja,
oder egal wo ich hingehe, immer wieder eine neue Maske aufsetzen,
ja,
damit ich da reinpasse,
ja,
weil man mir das so beigebracht hat.
Genau.
Weil ich sonst keine Berechtigung habe, hier zu sein.
Ja. Und vor allem ein Schlüssel, Selbstmitgefühl.
Ja.
Also ich hatte ja den Großteil meines Lebens absolut kein Selbstmitgefühl. Im Gegenteil, ich habe,
mhm,
mich massiv sabotiert.
Mhm.
Ich habe on top alles sabotiert, alles kleingeredet. Ich habe ja die Stimmen meiner Eltern ja auch einfach übernommen, alles kleingeredet, alles schlecht geredet. Interessanterweise, Schule lief ja auch so nebenbei. Das war ja auch, hat ja auch keiner gesagt, oh toll, du bist ja gut in der Schule. Ich habe das ja teilweise sogar getestet, ne? So eine kleine Rebellion, so okay, mal eine schlechte Note und dann gab es eine Reaktion und sowas. Aber sonst plätscherte alles so. Ich hatte halt einfach alles im Griff und das lief. Ich war einfach so ein einfaches Kind.
Du warst so einfach und brav.
Ich hatte auch gar keine Autonomiephase, obwohl, wenn man meine Mutter fragen würde, waren es die schlimmsten 2 Jahre ihres Lebens. Auch krass, ne? So dieses, sie hatte den schlimmsten Teil meines Lebens, ja? Und ich soll auch niemals Kinder bekommen. Weil was sie da in diesen 2 Jahren, die sie ja nicht mal durchweg präsent war, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Das, aber auch das so zu sagen, das waren die schlimmsten 2 Jahre ihres Lebens.
In deine Pubertät quasi, deine Autonomiephase. Oder meinst du die Anfangsphase?
Ich meine die Anfangsphase, die sie da war. Genau, das war jetzt ein kleiner Sprung. Aber das hat sie zu mir gesagt, also wiederholt zu mir gesagt, werde niemals Mutter. Das waren die schlimmsten 2 Jahre meines Lebens.
Boah, wie kann man jemanden so verletzen?
Ja.
Krass.
Ich hab das wirklich einfach nur mir angehört, ne? Also all diese Dinge von wegen auch, wie mit Männern umgegangen werden sollte und ähnliches. Wobei ich leider sagen muss, ich habe das von meiner Mutter auch zeitweise übernommen.
Mm.
Ich war absolut untreu beispielsweise in Beziehungen.
Mm.
Ich war absolut nonstop auf der Suche nach Bestätigung, was ich ja auch von ihr so kannte. Immer externe Bestätigung, nie aus mir heraus, ne? Zum Thema Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und so weiter. Selbstwert, was hier zusammenhängt. Hatte ich nicht. Ich habe halt dann auch an Stellen einfach meine Performance, mein extrovertiertes, vermeintlich extrovertiertes Wesen, meine Wortgewandtheit, mein was auch immer vermeintlich mich ausmachte, genutzt, um mich begehrenswert zu machen, auch auf eine Art. So viel davon habe ich nicht gefühlt. Ich bin in so viele Situationen gekommen, die ich überhaupt nicht gefühlt habe, wo ich absolut über meine Grenzen gegangen bin, wo auch Freundschaft, Liebe, es ist alles verschwommen. Ich hatte gar kein Gefühl dafür, meine komplette Jugend. So alle, wenn wir es jetzt überhaupt Beziehungen nennen, Affären, Liaison, wie auch immer, ich habe Herzen gebrochen auch, ne? Also diese, ich habe Muster meiner Mutter definitiv auch ein Stück weit übernommen und damit Menschen verletzt. Und konnte nicht reflektiert das Ganze betrachten, was da abging. Das hat mich bis in meine späten 20er gekostet, retrospektiv zu schauen, wo bin ich falsch abgebogen, was, wie, wo. Und ich hatte auch das Bedürfnis und habe es heute auch noch zu sagen, so ey, Person XY, es tut mir so unsagbar leid. Punkt.
Ja. Ja, ich meine, wie sollst du das können, wenn du das nicht vorgelebt bekommst, ne? Also wie soll ein Mensch, vor allem Kinder, lernen ja vor allem durch Zugucken. Also du kannst denen ja erzählen, was du willst, aber wenn du es nicht vorlebst, glauben sie es dir nicht. Du musst es halt authentisch leben. Oder wenn du willst, dass die irgendwas machen und du kannst es aber selber nicht, dann sprich lieber drüber und sag, hey, wir können es zusammen lernen, ich bin da nicht gut drin. Oder weißt du so, aber wenn du halt
siehst, ich kann es gar nicht zuordnen, wie ich mich fühle.
Genau.
Also so lange Zeit war es für mich so schwer zu identifizieren, finde ich diese Person jetzt einfach nett? Finde ich diese Person attraktiv? Finde ich diese,
bringt
ich hatte
die mir
da
was?
Gar kein, genau.
Muss ich der jetzt gefallen damit?
Genau, genau. Und wie muss ich gefallen und wie muss ich mich verhalten?
Wie
und
muss ich, wer so muss ich sein für dich?
Extreme Unsicherheit, genau.
Wer muss ich jetzt hier in diesem Raum sein,
damit
ich hier reinpasse?
Ja.
Okay, 2 Stunden später, wer muss ich jetzt hier sein?
So ungefähr, genau. Also diese Anpassung einerseits.
Ja.
Und andererseits auch einfach dieses, ja, auch da Einsamkeit. Keine Guidance zu haben von keinem erwachsenen Menschen, der sich mit dir hinsetzt und mit dir über Dinge spricht.
Und wie war denn dein Verhältnis generell zu deinem Körper? Hast du da auch so an dir selber dann angefangen, irgendwie Missbrauch zu betreiben in, was weiß ich, kranken Diäten oder übertriebenen, weiß ich nicht.
Also meine Mutter hat mich ja auch auf Diät gesetzt, als wir einmal zusammen im Urlaub waren. Also ich muss auch dazu sagen, ich hätte mir als Kind darüber erstmal gar keine Gedanken gemacht. Ja. Ne? Weil als Kind, du kommst auf diese Welt, du lernst erstmal alles. Du saugst alles auf und du bekommst mit, wie schlimm die Welt auch sein kann. Stück für Stück.
Ja.
Und das prasselte ja immer so extrem auf mich ein bei meiner Mutter. Ich konnte es nicht zuordnen, aber ich habe halt irgendwie gesehen, wie auch sie sich mit sich selbst umgegangen ist. Ne?
Ja.
Also meine Mutter, trotz dessen, dass sie halt einfach irgendwie sehr bestimmend war und sehr, ja, fast schon tyrannisch, war sehr verunsichert, also hat sich selber immer in Besteck zum Beispiel angeschaut, ob ihr Make-up noch sitzt. War auch immer geschminkt, musste auch immer geschminkt sein so. Immer in so kleinen Kostümchen und immer mit irgendwelchen Luxusmarken und ganz hat sich immer Extensions in die Haare gemacht. Immer sieht man meine Knötchen. Bis heute sieht man meine Knötchen. Mhm. Ist das alles? Also mich auch fragend, ne? Mich involvierend in alle möglichen Dinge. Eine extreme Verunsicherung anstellen, die ich natürlich auch ein Stück weit übernommen habe dann.
Ja.
Dann dieses, was bedeutet Frau sein irgendwie auch? Ne? Dieses, du hast einen Tanga zu tragen, du hast dich zu rasieren. Das ist, mit 9 oder so wurde mir das dann halt schon diktiert. Ne? Also das bedeutet Frau zu sein.
Mhm.
Hab doch lieber lange Haare und, oh Gott, Tattoos war ja auch ein Riesenthema. Das ist ja, also ne, bestimmte Dinge waren halt schön als Frau und bestimmte Dinge halt nicht. Und wie man sich dann auch Männern gegenüber zu geben hat und nicht und doch.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, ich mochte meinen Körper nie so sehr wie jetzt nach der Schwangerschaft. Was ja auch so eine Ambivalenz ist, ne? Ich war nie glücklich mit meinem Körper. Jetzt bin ich meinem Körper ultra dankbar.
Mm.
Und klar, gibt solche und solche Zyklusphasen, kennen wir alle. Mal fühlt Frau sich wohler, kennen mal weniger. Aber ich habe mich den Großteil meines Lebens gehasst. Also auch einfach dadurch gestützt, dass Aussagen kamen wie von meiner Mutter, du hast so ein hübsches Gesicht. Und da gab es dann schon hier Photoshop und Co. Den Rest kann man ja retuschieren. Oder ne, dieses auf Diät setzen mit 11. Wir sind im Urlaub und sie sagt, na, ist schon noch ganz schön viel Babyspeck. Da habe ich mir ein Foto mal angeguckt, weil ne, in der Erinnerung, ich dachte, warum hat sie das eigentlich damals gemacht? Ich habe mir das Foto angeguckt und dachte mir, ganz normales Kind, what the fuck?
Mm-mm.
Und überhaupt, selbst wenn nicht, also mich dann irgendwie in dieser kurzen Zeitspanne, die wir zusammen verbringen, dann irgendwie, da musste ich so einen Aloe Vera Saft morgens trinken und durfte dann nur Obst und hier und da. Und mir wurde gesagt, ich war immer irgendwas, aber nicht genug.
Mm.
Immer. Meine Mutter hat nicht einmal ein gutes Haar an mir gelassen. Entweder war ich da noch mit Babyspeck oder ich war halt zu dünn sogar, gab es auch mal. Mm. Oh, besorgniserregend, du bist zu dünn. Du
Mensch,
bist
jetzt
zu
musst du aber mal was essen.
In irgendeine Richtung ging es halt immer.
Ja.
Und dazu kommt, ja, das Thema Lipödem natürlich auch. Ne? Also ich habe halt mit 14 angefangen, die Pille zu nehmen. Und meine Beine veränderten sich bis heute mit dem Thema irgendwie Umgang zu finden und so weiter. Die Diagnose erst 2018 zu erhalten und so. Das war ja auch ein Riesenthema einfach, gerade so in der Pubertät und darüber hinaus. Da wurde ich auch extrem für gemobbt, tatsächlich wegen meiner Beine. Und nie zu wissen, was mit mir los ist. Und ich hatte ja schon genug Themen, wo ich nicht wusste, was mit mir los ist. Dann irgendwie auch noch offensiv ein körperliches Thema. Und ich habe mich wirklich gehasst.
Mm.
Nora, du musst dir vorstellen, ich habe mich selber geschlagen auch teilweise. Also ich habe so nicht ertragen, in meiner Haut zu stecken, aufgrund so vieler Themen, dass ich zum Beispiel, weiß ich noch, wenn ich Hausaufgaben zum Beispiel gemacht habe, ja, und ich habe das immer alleine gemacht. Ich hatte niemanden, der mit mir da saß und da irgendwie drüber geguckt hat oder sowas. Ich bin so wütend auf mich selber geworden, wenn ich was nicht hinbekommen habe, dass ich mich teilweise geschlagen habe. So. Also einfach hochgradig selbstverletzend, jetzt gar nicht mal nur physisch, sondern auch mir Dinge untersagt habe. Also das ist noch nicht allzu lange her. Wie gesagt, es ist jetzt wirklich, wie als würde ich ein neues Leben führen, seit ich Mutter bin.
Mhm.
Ich habe mir vorher teilweise in Situationen untersagt, direkt aufs Klo zu gehen, was zu trinken.
Mhm.
Ich bin einfach so gemein zu mir gewesen.
Mhm. Ach Mann, es tut mir leid.
Und das ist fast das Schlimmste, dass ich mir einerseits denke, okay, es sind viele Dinge passiert, die waren echt, echt scheiße. Und es tut mir so, so leid für mich.
Mm.
Was auch absoluter Dreh- und Angelpunkt für Heilung ist. Mm. Wenn du an dem Punkt kommst, zu verstehen, was dir passiert ist und Mitgefühl zu empfinden und einfach eine Traurigkeit zulassen zu können, dann ist Heilung halt auch einfach möglich. Und ich finde es so schade, dass ich einfach selbst Dinge fortgeführt habe, die meine Eltern mir angetan haben, dass ich mich selber gestraft habe. Und noch schlimmer, also wirklich dieses, ich habe jetzt Durst, ich hole mir nichts zu trinken. Diese Muster sind auch heute noch drin.
Mhm.
Und heute ist es aber ein, ich muss jetzt auf die Toilette. Ich meine, wir kennen das auch alle als Mutter. Mhm. Ich stille gerade mein Baby braucht mich gerade whatsoever. Ich kann gerade nicht aufs Klo oder ich gehe halt mit Kind aufs Klo standardmäßig. Aber eine andere Ebene. Jetzt habe ich Situationen teilweise wirklich täglich noch, wo ich merke, das hätte ich früher nicht gemacht. So ganz so Grundbedürfnisse zu erfüllen, ne?
Mhm.
Aber auch gar nicht bewusst, dass ich auch manchmal einen ganzen Tag nichts gegessen habe. Weil selbst meine Grundbedürfnisse nicht mehr so präsent waren ab einem gewissen Punkt. Weil ich so schlecht mit mir selber umgegangen bin.
Mhm.
Und Breaking Point ist dann wirklich für mich, ich bin Mutter, ich möchte, dass mein Kind das nicht sieht. Also klar, für mich, aber auch für mich als Vorbild für mein Kind.
Mhm.
Und vor allem dieses, ich habe ja eine Tochter bekommen.
Wollte ich gerade sagen, du hast jetzt auch noch eine Tochter.
Das war ja wirklich, in meinem Umfeld haben sich die meisten tatsächlich ein Mädchen gewünscht.
Mhm.
Ich habe mir einen Jungen gewünscht, anfangs. Mhm. Aber aus Angst.
Ja, verstehe ich.
Aus Angst vor dieser Mutter-Tochter-Beziehung, aus Angst, dass es doch irgendeine genetische Komponente hat, warum ich nicht geliebt wurde.
Mhm.
Weil meine Mutter hat zwar immer gesagt, ich habe dich so lieb, ich habe dich so lieb, ne, an Stellen. Nein, das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe und das kann mir auch niemand sagen und so. Und ich hatte Angst davor. Ich hatte wirklich Angst davor und heute, ich bin so dankbar. Oh Gott, ich bin so dankbar, dass ich meine Tochter habe, von der ich so viel lernen kann.
Ja.
Das habe ich letztens erst gelesen, dieses, wir erziehen nicht unsere Kinder, unsere Kinder sind schon älter als wir. Wir lernen am meisten durch unsere Kinder, mit unseren Kindern und ich finde, das stimmt.
Ja. Naja, die sind halt noch so unberührt. Es ist so, ich finde, wenn man Kinder bekommt, da wird einem der Kreislauf des Lebens und diese Purheit, diese Verbindung zur Natur nochmal ganz anders bewusst, ne?
Ja.
Und dieses ganze Glas, was man ja ist, was schon so voll ist mit so viel Scheiße, also auch mit viel guten Sachen, aber ne, mit so viel Scheiße. Und dann kommt dieses reine, neugierige Wesen guckt dich an und ist so, hi, na, wer bist denn du? Ich bin, weiß ich noch gar nicht. Let's see what happens. Aber du bist erstmal meine Number One und alles, was du jetzt in mich reintust, das ist der Grundstein für mein Fundament. So,
no pressure, but.
Ey, aber kein Druck, easy peasy. Gar kein Stress. Ist auch egal, ob du stillst oder Fläschchen gibst. Stillen wäre natürlich besser, aber wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Mach dir keinen Kopf. Ja.
Ja.
Das heißt, dann war das ein richtiger Turner, ne? Als du Mama geworden bist. Und hast du, war das geplant? Habt ihr lange dafür gearbeitet? Oder hast du, du warst ja vorher schon die ganze Zeit in Therapie. Das heißt, du hast du dich darauf vorbereitet?
Ich habe mich darauf vorbereitet. Ja. Also ursprünglich hatte ich mit meinem Opa damals immer gesagt, mit 28 werde ich Mama. Keine Ahnung, wie das kam.
Ja.
Aber wir haben so gewisse Dinge besprochen. Viele davon sind auch eingetreten.
Ja.
Das hat er jetzt leider nicht mehr mitbekommen. Aber
er ist irgendwo, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Vorhin ist so eine Möwe über mir geflogen und ich dachte so,
Da ist er.
genau. Doch, das war schon auf eine Art geplant. Also ich bin in einer sehr trubeligen Langzeitbeziehung. Doch mit 31 hatte ich so ein Gefühl von jetzt, was ich vorher nie hatte.
Mhm.
Und das war auch gut so.
Mhm.
Ungeachtet dessen, wie jetzt die Umstände sind, wie die Beziehung ist, war das richtig. Ich habe das wirklich gefühlt. Ich habe mein Bauchgefühl auch wiedergefunden. Meine Intuition, die ja so lange vergraben war, habe ich wiedergefunden. Und es war ja aus vielen Gründen vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, aber war es trotzdem.
Ja.
Ich wusste, ich schaffe das. Ich wusste, dass es nicht leicht wird. Ich habe dafür aber auch ganz lange gearbeitet. Für mich war immer schon klar, ich möchte Kinder.
Mhm.
Auch dieses ganze Gerede von früher, von meiner Mutter, meiner Oma. Niemals Kinder. Da rein, da raus. Also da war ich damals wirklich schon so.
Das war dir klar.
Das ist ein verlorener Kampf jetzt zu diskutieren, aber ich möchte Mutter werden.
Mhm. Und was war dann der Gedanke, der erste Gedanke, als du tatsächlich schwanger warst?
Oh mein Gott.
Ja.
Ich weiß noch diesen Morgen, dafür hasst mich der Kindsvater.
Ja.
Nein, hasst mich nicht. Aber es war halt nicht so dieses Instagrammable, hier ist eine kleine Box, mach mal auf, da ist ein Schwangerschaftstest drin. Es war halt so ein, irgendwie alles komisch schon seit Wochen. Okay, mach ich halt mal einen Test. Er lag noch im Bett und ich im Bad so, oh mein Gott, scheiße, scheiße, scheiße.
Ja.
Und bin dann halt nur so rein und ich war so, scheiße, scheiße. Ich war eigentlich nur am Fluchen, was man hören will. Und hab das dann so, ich glaube, ich bin schwanger. Bin ich schwanger? Also es war nicht so ein, hey,
ich bin schwanger, wir werden älter.
Sondern es war halt so ein Fuck.
Ja.
Bin dann am gleichen Tag, glaube ich, noch zu meinem Gynäkologen und
Gott.
Ja, und dann war ich schwanger, auch super früh. Irgendwie, ich glaube, ich habe fünfte Woche oder so, habe ich es dann halt gemerkt. Und weil ich hatte tatsächlich auch schon ein Kind verloren mit Anfang 20.
Mhm.
Da wusste ich gar nicht, dass ich schwanger bin. Also es war eher an so einem Punkt, da war es dann gerade abgegangen. Also der HCG-Wert war im Prinzip noch erhöht, aber es war schon nicht mehr da und genau.
Mhm.
Aber es war einfach alles super aufregend. Die Schwangerschaft war extrem auslaugend auf eine Art. Und auch da natürlich habe ich Freundinnen oder habe Freundinnen, die auch schwanger waren oder habe schon von Schwangerschaften mitbekommen und so weiter und so fort. Aber die Schwangerschaft war natürlich auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wo andere halt Mama wie und Mama da. Und also ne, das war nochmal anders präsent. Also für einen langen Zeitraum konnte ich das gut ausblenden. Klar, in der Schulzeit war es auch krass, wenn ne, über Mama geredet wurde, Mutter geredet wurde. Ich hatte gar keinen Bezug zu diesem Thema und auf einmal war das dann so präsent. Und
ja, du bist ja dann plötzlich, du bist ja eine werdende Mutter.
Ich bin auf einmal eine werdende Mutter.
Ja, und dann ruft man seine Mama
an. Konfrontiere mich damit jetzt einfach nochmal eine Spur mehr mit diesem ganzen Konzept Mutter.
Mhm.
Und mittlerweile ist jedes Mami so heilsam.
Ja.
Also jetzt ist es halt einfach ganz anders konnotiert. Jetzt ist es einfach, ja, aber auch in Kommunikation mit meinem Kind darüber zu gehen. Ne? Meine Tochter ist 3 und alle so wie in Kommunikation mit deinem Kind. Und ich versuche Dinge halt grundsätzlich anders zu machen, auch in dem Alter schon. Wenn mein Kind mir Fragen stellt, dann beantworte ich diese Frage kindgerecht. So. Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Tochter. Mir fiel die Eingewöhnung, wie auch anderen Müttern natürlich und Vätern auch, schwer. Aber nochmal echt, also ne, letzte Nacht war die erste Nacht, nicht neben meinem Kind zu schlafen. Ich schlafe mit ihr im Bett, ich stille noch.
Ich aber sie schon, hat voll gut geschlafen, meintest du, ne?
Ja, sie hat 11 Stunden durchgedacht, weißt du? Was? Was denn da los?
Einfach.
Und ich so 5-mal wach.
Ja.
Ich freue mich total.
Man schläft und
das ja auch
nicht
ist ja auch ein Meilenstein. Das Ding ist ja auch, ich betrachte Dinge halt, ich versuche Dinge auch rational zu betrachten. Ja, bei der ganzen Emotionalität, bei dem ganzen Schlafmangel, der einen ja irgendwie auch rauskickt und man manchmal einfach nicht so wirklich mehr einen Zugang zur Rationalität hat und so weiter.
Mhm.
Sie hat einen liebenden Papa, der sich Mühe gibt, der anders Dinge handhabt als ich. Und auch das muss ich lernen, weil ich habe ja so ein, in meiner wahnsinnigen Unabhängigkeit auf eine Art in meinem Leben, alles alleine zu bewerkstelligen. Und das ja schon von klein auf, liegt ja auch ein gewisses Maß an Kontrolle.
Ja, total. So, du musst es ja in Kontrolle gehen.
Ich muss kontrolliert, ich muss auch reguliert sein, um mein Leben zu bewerkstelligen. Sonst würde ich ja zerbrechen.
Mhm.
Interessantes Zitat meines Therapeuten im Übrigen. Er meinte nämlich, es ist ein großer Unterschied, wenn traumatisierte Menschen Eltern werden. Das kann natürlich gut laufen und zur Heilung beitragen, aber auch das Gegenteil. Und er meinte halt zu mir, sie haben extrem viel erlebt, aber sie sind nicht zerbrochen und es war eine bewusste Entscheidung. Genau wie es jetzt eine bewusste Entscheidung ist, ich will mit meinem Kind anders kommunizieren. Nicht nur ich muss, ich will. Ich will ganz viele Dinge anders machen. Natürlich mache ich auch Fehler.
Klar.
Natürlich lerne ich dazu.
Ja.
Aber ich lerne vor allem, meine Fehler zu kommunizieren. Das hat mir immer gefehlt. Warum kann nicht meine Mutter oder mein Vater dastehen und sagen, das war falsch, das war blöd, das hat dich doof fühlen lassen, das hat dich verletzt, das ist nicht mal meinetwegen Entschuldigung, aber einfach Verantwortungsübernahme.
Ja, also einfach eine Validierung auch deiner Gefühle gegenüber.
Genau,
ne? Dass
einfach
du das Gefühl haben darfst.
Ja,
du hast diese Gefühle und die sind auch total
und das
okay.
Ist okay. Das ist wenn du dich
okay,
so
dass die da sind.
Ich muss keine Lösung finden,
genau.
Ich muss mich nicht angegriffen fühlen, sondern es ist in Ordnung.
Ja.
Und das hat immer extrem gefehlt. Genau, aber Schwangerschaft, großer Aspekt, dieses okay, ich habe keine Mutter und nicht nur ich habe keine Mutter, ich habe keine Oma für mein Kind. Weil ich bin ja zumindest ne, mit den ganzen Großeltern, deinen Urgroßeltern und so weiter groß geworden. Das war natürlich
das
wunderbar.
War dein Familienbild.
Das war so schön.
Ja.
Viele Einflüsse, in jungen Jahren vielleicht teilweise schwierig, weil keine Kontinuität und so weiter, aber viele Einflüsse. Und auch eine Liebe natürlich, absolute Liebe, die ich erfahren durfte. Und da denke ich mir heute natürlich überschaubare Anzahl an Menschen, die mein Kind hat. Und dann aber wiederum dieser Aspekt, es muss nicht Familie sein. Es dürfen auch Freunde, Freundinnen sein und weiteres.
Na klar, Familie
ne, dieses,
ist das, also das,
ich finde, das ist gesellschaftlich
der Begriff
manchmal
Familie.
So schwierig. Mein Opa zum Beispiel hat immer gesagt, die Familie ist die kleinste demokratische Einheit. Muss zusammengehalten werden, um jeden Preis. So, nein, ihr hättet euch auch trennen sollen, als ihr es noch konntet, ne?
Ja,
weil
ja.
Das war auch eine schreckliche Beziehung beispielsweise. Ne? Also es gab in meinem Umfeld keine einzige Beziehung, die liebevoll war. Ich habe kein einziges Beziehungsvorbild in meinen Sphären gehabt. Nicht eine Beziehung war irgendwie so, wo ich dachte, also klar, mal Streit und so weiter im Rahmen, ne? Wir müssen ja auch irgendwie realistisch drangehen.
Ja.
Gibt es kein Beispiel für. Schlimme
du musst
Trennung.
Das alles für dich alleine herausfinden, ne?
Ja, auch heute auch
das,
ja teilweise.
Ja, genau,
noch,
das meine ich. Du musstest alles, im Grunde bist du auf die Welt gekommen und musstest von Anfang an Panzer bauen auch, ne? Und alles selbst erkunden.
Ja,
also nach jeder Hand, so wie du das erzählst, nach der du gegriffen hast, hast du ins Leere gegriffen. Weißt du? Oder es wurde dir kurz gegeben, aber wenn du gesagt hast, also so fühlt sich das so empfinde ich das gerade, selbst mit deinen Großeltern, die haben dich dann an die Hand genommen, aber dann war das so, als hättest du gesagt, können wir mal da gucken? Nee, ich nehme dich jetzt an der Hand, da können wir jetzt gerade nicht gucken, wir gehen dahin.
Also definitiv, was jetzt emotionale Themen anbetraf. Ja. Also ich konnte wirklich über vieles mit ihnen sprechen, heutzutage auch wirklich gut noch mit meiner Oma in dem Rahmen so. Mhm. Wobei ich jetzt auch an einem Punkt bin zu sagen, okay, sie ist jetzt in einem gewissen Zustand, nicht mal Alter, weil mein Opa ist auch recht jung gestorben, also verhältnismäßig jung gestorben. Mhm. Ich will ihr nicht mehr alles zumuten. Ja. Das ist aber auch so das Narrativ meines Lebens, dass ich immer schaue, kann ich meinem Gegenüber das zumuten im Gespräch? Das mache ich auch jetzt, auch mit meinem Vater mache ich das an Stellen. Mm. Er kennt auch nicht von A bis Z alles, was mir widerfahren ist, weil ich immer wieder relativiere.
Ja.
Also es ist ein einziges Relativieren allen Menschen gegenüber. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in meinem Leben, was ja auch nicht unbedingt sein muss, ne? Aber was da reinfällt mit dem alles alleine ausmachen, abseits meines Therapeuten, würde ich jetzt mal sagen, was ja auch okay ist, da gehört es ja auch irgendwie hin, ne? Aber fortwährend zu relativieren, okay, was erzähle ich, wie erzähle ich das, wie tief gehe ich da rein? Und ich möchte ja auch Menschen nicht abschrecken,
weil das ist
ja auch dieses Paradoxe. Dir widerfahren Dinge, du hast aber Angst davor, dass jemanden, den du nah an dich ranlassen möchtest, zu erzählen, aus Angst, wie dieser Mensch dich dann betrachtet.
Klar, ja.
Und auch dieses, kannst du eine gute Mutter sein, ohne eine Mutter zu haben? Davor hatte ich auch tierische Angst, natürlich. Klar.
Wie war das, als das Baby dann geboren war und du hast sie angeguckt? War es so...
Wunder. Ja, es hat sich nie... Also ich war einfach... kriege ich voll Gänsehaut, weil ich kann mich noch so krass an diese Geburtssituation einfach erinnern. Und die Geburt war natürlich, also wie jede Geburt, wild. So. Ja.
It's
aber alright. Dann lag sie halt einfach auf meinem Bauch und es war einfach Erleichterung, pures Glück und warum vergeht die Zeit so schnell?
Ja.
Ne? Also...
Auch so eine Erleichterung von... Ey, krass, ich kann die einfach lieben.
Ja.
Mhm.
Und vor allem, ich habe so lange darüber nachgedacht, ne, dieser Begriff bedingungslose Liebe. Was ist Liebe? Und Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung eines geliebten Menschen.
Ja.
Das ist meine Definition geworden.
Mhm. Witzig, habe ich ganz auch heute
gleich
Morgen gehört.
Ja, hast du auch, habe ich gestern nämlich, ne?
Ja.
Und ich dachte mir so, wie treffend. Ich habe noch nie was Treffenderes gehört.
Ich glaube, es war bei Matze Hilscher, ne?
Ich glaube auch, gehört? Podcast, irgendwie sowas.
Deshalb war dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein älterer Herr.
Und ich auch. Ich habe es nochmal gegoogelt tatsächlich und wollte nochmal genau die Quote irgendwie raussuchen.
Ja.
Weil dieses bedingungsloses Interesse war sowieso immer schon ein Punkt, aber dann auch an der Entfaltung. Weil das ist ja oftmals was Eltern auch extrem vermischen, was ja auch schwer losgelöst zu betrachten ist, ne? Weil das Kind gehört dir nicht. Das Kind ist nicht deine Erweiterung.
Ja.
Und das sagt sich leicht, aber ist natürlich gelebt nochmal eine andere Sache. Keine Erwartung an das Kind zu haben und das Kind einfach auf diese Welt kommen zu lassen. Und klar, gibst du einen Rahmen, meinem Kind soll nichts passieren. Okay, ich zeige meinem Kind, wie es sich im Straßenverkehr verhält, ohne dass es, ne, solche Dinge.
Ja, ja, klar.
Aber Interessen oder ein Berufsweg, bei mir war zum Beispiel, es stand nie zur Debatte, dass ich eine Ausbildung machen könnte. So meine beiden Eltern haben kein Studium abgeschlossen beispielsweise. Aber ich konnte gefühlt da auch nicht wirklich frei wählen.
Du musstest studieren, meinst du?
Wobei, genau, das war schon irgendwie so ein vorgefertigter Weg. So, du machst Abi und studierst halt.
Ja, ja.
Wobei meine Mutter damals, weil es dann darum ging, mit BAföG und Finanzierung und so weiter, meinte, ja, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann macht sie halt nur eine Ausbildung, dann wird sie halt nichts so ungefähr. Also total, völlig crazy, mir gerade eingefallen, weil es darum dann irgendwie ging, weil ich dann irgendwie ja BAföG beantragen musste und sie dann keine Unterlage, das war immer, ne, weil sie gemeinsames Sorgerecht ja auch noch haben, das ist ja auch dieses Paradox an der ganzen Situation. Ich weiß nicht, wie mein Vater das irgendwie bewerkstelligt hat, weil du ja schon einfach ab und zu mal immer wieder Zustimmung einholen, also es gibt gewisse bürokratische Punkte. Gemeinsames Sorgerecht, ja.
Als Mama, ne?
Mhm.
Jetzt bist du ja Mutter. Gibt es irgendwas, wo du dachtest, da habe ich jetzt meine eigene Mutter verstanden, auch wenn es richtig schwierig ist? Gibt es irgendwas, wo du dachtest, ah ja, verstehe? Naja, oder bist du immer noch so komplett so, ey, Alter, was die, nee, gar nicht, einfach gar nicht, null.
Also, wenn ich meine Eltern separat fragen würde, wie die ersten 3 Jahre waren, würde ich wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten an Stellen erhalten. Mhm. Meine Mutter würde vermutlich sagen, sie hat sich extrem alleingelassen gefühlt mit vielem. Mhm. Sie hat versucht, Verantwortung zu übernehmen. Sie hat im ersten Jahr auch wirklich versucht, ihr Bestes zu geben. Und das glaube ich ihr auch. Ich meine, sie war Anfang 20, ne? Muss man halt auch mal sehen. Ich bin jetzt 34 und konnte schon viel bewältigen und wir stehen auch an einem anderen Punkt heute. Das heißt, ich habe schon auch ein gewisses Mitgefühl für sie. Mm. Und es ist fucking hart. Natürlich ist Mutterschaft hart. Mm. So, je nachdem, wie dein Kind auch, ne, was dein Kind braucht, was ja auch erst rauszufinden gilt und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass sie sich auf jeden Fall auch sehr alleingelassen gefühlt hat an Stellen. Auch wenn meine Großeltern präsent waren und so weiter, aber wahrscheinlich auch verknüpft mit einer Erwartungshaltung und so. Mm. Also ich glaube, dieses, du hast so ein kleines Wesen jetzt, um das du dich kümmerst und du willst es gut machen, ein Teil von dir zumindest in ihrem Fall, und es überfordert dich und du fühlst dich alleingelassen und du hast vielleicht auch jemanden an deiner Seite, der einfach nicht auf der gleichen Welle schwimmt wie du.
Ja.
Und wo dir einfach bestimmte Dinge fehlen oder so. Und du hast das Gefühl, du musst alles alleine rocken. Ja, damit kann ich mich auch identifizieren.
Ja, ja.
Und das kann ich auch verstehen. Auch dieses, oh Gott, die ersten 2 Jahre waren die schlimmsten. So würde ich das absolut nicht formulieren, weil es ist einfach die schönste Zeit meines Lebens so. Mm.
Es ist einfach die intensivste
Zeit. Aber es ist natürlich trotzdem super intens und hart und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ich das schon grundsätzlich nachvollziehen kann. Auch ihr Bedürfnis danach, irgendwie nochmal was anderes zu erleben. Und ich meine, sie kannte meinen Vater auch nicht lange. Also die Erwartungshaltung einander gegenüber ging wahrscheinlich auch extrem quer. Ne? Mm. Sie hat sich ein anderes Leben vorgestellt. Und ich kann mich auch darin wiederfinden. Ich habe auch manchmal Momente, wo ich denke, ich habe mir schon Dinge auch einfach ganz anders vorgestellt. Ich bin absolut dankbar, aber ich habe mir Dinge anders gewünscht, auch für mich anstellen. So. Ich habe mir gewünscht, jetzt irgendwie in irgendeiner Form ein Dorf zu haben, was nicht da ist. Mm. Und ein Dorf oder Menschen dieses Dorfes heißt halt nicht, ja, ich bespiele dein Kind mal kurz oder halt dein Kind mal kurz. Das ist halt nicht das Dorf so.
Nee.
Und da war einfach wenig. Und ich weiß nicht, wie verstanden sich meine Mutter gefühlt hat am Anfang. Mm. Das heißt, da werden wir schon irgendwie auch an Stellen ähnlich ticken im weitesten Sinne natürlich. Und ich, wenn ich manchmal Videos von mir sehe oder auch Sprachaufnahmen oder sowas, höre ich sie raus an Stellen. Mm. Wir haben natürlich gewisse Arten.
Ja, ja, so, klar, auf jeden Fall.
Das ist manchmal auch erschreckend, ich meine, dass ich so denke, mütterliche, so Wahnsinn. Weißt
du? Ja, 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 genau. Aber dieses, dass du denkst, ah, ja, okay, ich kann meine Mutter in ihrer Rolle als Mutter auf eine Art verstehen. Aber ich meine, das hast du ja auch die ganze Zeit versucht im Endeffekt, ne? Und es kommt halt einfach nicht an.
Ich könnte niemals mein Kind so einen hohen Preis zahlen lassen. Mal abseits von diesen ganzen Aussagen und Situationen, die so extrem traumatisch waren. Dieser Grundtenor von, meine Freiheit ist mir wichtiger. Diese ganze Selbstinszenierung dabei irgendwie noch.
Mhm. Klingt aber auch echt, also ich meine, ich habe überhaupt nicht das Recht, das irgendwie einordnen zu können, zu dürfen oder so. Aber es klingt echt ein bisschen, also es klingt nach Narzissmus und Persönlichkeitsstörung am Ende, ne?
Ja, und das ist halt so ein bisschen die Frage. Und ich meine, das macht es auch nicht besser, aber das lässt zumindest eine Zuordnung zu in gewisser Weise und einen Umgang damit.
Ja.
Aber ich finde es einfach, auch heutzutage, ich stelle mir manchmal vor, wenn ich sie jetzt einfach sehen würde.
Seit wann habt ihr keinen Kontakt mehr?
Seit 2020 jetzt. Es war einer von, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Versuchen, final den Kontakt abzubrechen, weil es ist so krass, ne? Ich durchlebe so viele Situationen, wo manche Menschen nach 1, 2, 3, 4 Situationen sagen würden,
auf gar keinen Fall.
Da ist die Tür.
Ja.
Und diese niemals endende Hoffnung, ja, bis zum Erbitterlichen.
Mm.
Jetzt ganz andere Nummer. Ich habe jetzt eine Tochter, um Gottes Willen, niemals, und da kommt die Löwin dann halt raus, im Leben möchte ich nicht, dass meine Tochter Kontakt zu ihr hat, weil sie nichts Gutes im Sinn hat. Sie hat ohnehin kein Interesse an Kindern. Sie hat meinem Vater eine Mail geschrieben, mitunter dann noch, ja, Grüße an die kleine Familie, hab gehört, sie hat eine Tochter bekommen oder hat ein Kind bekommen oder sowas. Auch da ging es halt wieder nur um sie, ne? Kommen wir später nochmal drauf, von wegen, ja, Gina muss mal gucken und ne, von wegen Thema Diagnosen und so weiter. Uff. Also komplettes Unverständnis einfach.
Wie verstehst du denn für dich so Mutterschaft jetzt? Du für dich. Ohne dass deine Mama dabei ist. Ohne dass du deine Mutter irgendwie im Kopf hast. Du für dich. Gina. Gina, Mama.
Gina, Mama, Gina.
Mama, Gina. Das klingt irgendwie cool. Das klingt wie ein Getränk.
Es ist das Schönste und Schmerzhafteste zugleich auf dieser Welt, oder? Wir machen uns täglich so viele Gedanken und teils auch Sorgen. Wie wird es immer formuliert? Ein Organ, was oder das Herz, was draußen auf einmal rumrennt. Oh mein Gott. Ich darf begleiten. Ich darf dieses Wesen begleiten. Ich finde, das ist einfach immer noch, also, dass wir einfach Menschen auf diese Welt bringen können, wir Frauen.
Ja.
Also ich finde das immer noch so abstrakt einfach.
Ja, es ist völlig crazy. Es ist einfach nur...
Und ich werde, das klingt immer so abgedroschen, Kalenderspruch, aber ich werde tatsächlich zu einem besseren Menschen, zu einem bewussteren Menschen dadurch, dass ich Mutter sein darf.
Ja.
Ich bekomme wie, oh, jetzt muss ich habe den Eindruck, dass ich damit ein zweites Leben bekomme.
Mhm.
Und nicht darüber, dass ich irgendwie ne meine Tochter als Erweiterung von mir oder ich mich als Mutter nur definiere, aber ich darf Dinge nochmal anders betrachten. Ich darf Dinge nochmal aus den Augen meiner Tochter betrachten.
Mhm.
Ich darf Dinge neu lernen. Ich darf vieles loslassen.
Mhm.
Also das geht ja zwangsläufig damit einher, Dinge loszulassen und auch schneller loszulassen, ne? Weil die Zeit ist einfach kürzer, die Zeit rennt. Ich darf noch einmal wachsen. Irgendwie. Halt nicht physisch mehr, aber zumindest mental.
Ja.
Du darfst deine Grenzen. Das ist eine absolute Chance. Ich darf meine Grenzen wahren. Ich darf einfach viel konkreter sein. Bin ich auch.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass du dadurch wirklich richtig gelernt hast, deine Grenzen zu setzen. So nach dem Motto, so jetzt, ich finde das Bild Löwin, das ist witzig, weil als ich meine Tochter bekommen habe, meine erste, habe ich auch danach gedacht, ich habe mich, also wirklich, ich habe mich gefühlt wie eine Löwin. Ja. Und alle Freundinnen und Verwandten und so, alle Frauen in meinem Umkreis, allen sage ich mal so, ey, du, dieses Löwin-Gefühl danach, du bist danach ein Löwin.
Ja, absolut.
Und es ist wirklich, du hast dieses... diesen krassen Beschützerinstinkt und in dem Moment, dadurch, dass du nicht nur dich selbst beschützen musst, sondern auch dein Kind, also so nehme ich das bei dir jetzt wahr, korrigiere mich, wenn es falsch ist, beschützt du nicht nur dein Kind, sondern auch dich ganz anders und neu in einer anderen Definition, weil du weißt, dass du ja diejenige bist, die jetzt auch Schutz für ihr Kind ist, weißt du? Das heißt, du musst auf dich aufpassen, damit du für sie da sein kannst.
Genau.
Ja. Voll geil. Voll das Geschenk.
Absolutes Geschenk, definitiv. Und ich frage mich halt, wie das anders betrachtet werden kann. Ich gucke so oft meine Tochter an und denke mir so, und ich, also ich sehe mich natürlich auch auf eine Art, ne? Also manchmal ist es wie so ein kleiner Spiegel. Denke mir, in jedem Alter denke ich mir, okay, jetzt ist sie eins. Wie war das für mich mit eins? Jetzt ist sie zwei, jetzt ist sie drei. Und das Thema ist ja auch schon auf dem Tisch bei uns jetzt einfach seit einiger Zeit.
Fragt sie schon?
Ja, sie fragt mich halt einfach. Ne? Wo ist deine Mama? Ich habe eine ganze Zeit lang immer gesagt, die ist halt nicht mehr da. Aber das habe ich halt auch über meinen Opa gesagt. Und mein Opa ist halt gestorben, meine Mutter halt nicht. So, dann hatten wir halt vor ein paar Wochen ja auch die Situation, wo es dann darum ging, wie fühlt sich das denn an, Mama zu sein? Wie fühlt sich das denn an, eine Mama zu haben? Und dann meinte ich halt so, naja, ich weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt, eine Mama zu haben. Da meinte sie, stimmt, weil deine Mama ist halt schon gestorben. Und ich sag, nein. Es war so ein Millisekunden, ne? Dieses, okay, schneller Weg raus aus der Situation. Ja, ja, sie ist gestorben. Nee, ist sie halt nicht. Sie ist kein Teil mehr meines Lebens. Und einfach das Nachfragen, ja, wie erklärst du das kindgerecht? Kann ich das überhaupt kindgerecht erklären? Und es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, red doch nicht mit deiner Dreijährigen schon über sowas. Und ich denke mir, doch, ganz genau.
Naja, weil es kommt ja auch drauf an, wie man es formuliert.
Ich sage ja jetzt nicht, was mir zugestoßen ist oder ähnliches, sondern einfach, meine Mutter ist kein netter Mensch. Meine Mutter ist nicht gut mit mir umgegangen oder auch ne, kindlich gemein. Sie sagt ja auch, oh, der war gemein zu mir. Gemein zu mir. Auch schon, als du so klein warst wie ich? Ja. Auch schon, als ich so klein war wie du. Und das versteht sie auf ihre Art halt schon. Meine Mutter war nie für mich da. Mama, ich bin immer für dich da. Und sie bringt das Thema immer mal wieder hoch zwischenzeitlich, wenn es irgendwie um Mütter und Omas und...
Ja klar, du siehst auch in den ganzen Kinderbüchern und
was
so.
Was ich ist halt auch super spannend Oma, finde, halt ohne Nachfragen nach, sie möchte sie mal sehen oder so. Ich habe ein bisschen Respekt... Angst vor dem Tag, wo sie vielleicht wirklich das nochmal konkret fragt, kann ich sie kennenlernen? Weil ich möchte ihr gern jegliche Freiheiten einräumen, Dinge auszuprobieren, sie zu begleiten. Aber das steht für mich nicht zur Debatte. Wenn sie erwachsen ist und da irgendwie in dem Themenbereich angekommen ist, andere Sache. Aber das ist etwas, was ich entscheide und was auch meiner Verantwortung unterliegt als Mutter.
Voll.
Aber es ist mir halt trotzdem wichtig und ich weine auch vor meinem Kind. Ne? Das ist ja auch dieses, ich zeige ihr, wie es mir geht.
Mm.
Oder dass mich Situationen triggern. Natürlich, wir sitzen im Zug und da ist irgendwie eine Familie, eine Mutter mit einem Kind und ihrer Mutter. Und es ist so liebevoll und so schön und ich freue mich so sehr für die anderen Menschen. Habe ich ja häufig, ne? Auch jetzt, ob ich in der Stadt unterwegs bin und mir kommen irgendwie Mutter, Schwiegermutter, Mutter und ihre Mutter, Oma, Kind. Also die ganzen Konstellationen, die ich ja täglich sehe, machen natürlich was mit mir. Aber Klar. Es ist halt nicht dieses Neidgefüge von wegen, oh, das habe ich nicht, sondern es ist halt so, wie schön das sein muss.
Mm.
Und das bringt mich natürlich manchmal auch zum Weinen. Und das hat auch meine Tochter schon gesehen und war halt so, Mama, warum weinst du denn nicht? So, naja, ich freue mich total, dass die Menschen so zusammen unterwegs sind und so liebevoll miteinander sind. Ich meine, du kannst nie dahinter blicken, du weißt es nicht. Kann, ne? Mm. So die einzelnen Geschichten kennst du dahinter nicht. Aber, ach Mama, du weinst, weil du keine Mama mehr hast, stimmt's? Also ne, sie versteht es halt schon auf eine Art. Und ich finde es auch wichtig, das zu begleiten und das zu thematisieren.
Voll. Meine letzte Frage, mein Lieber. Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz darauf, dass ich nie die Hoffnung in mich selbst verloren habe.
Mhm.
Ich habe die Hoffnung aufgegeben, ein Verhältnis zu meiner Mutter zu haben, aber ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, selbst eine gute Mutter zu werden. Und darauf bin ich jeden Tag stolz, weil ich entscheide mich ja jeden Tag dafür.
Hm.
Und es ist hart, ne? Selbstregulation, sich Fehler einzugestehen, auch mal Dinge zu verkacken. Das ist ja immer noch so ein Tabuthema. Dinge auch einfach mal nicht gut zu machen oder so.
Ja, Kontrolle zu verlieren.
Kontrolle zu verlieren.
Hm.
Aber einfach mir die Möglichkeit, jederzeit offen zu halten, mich weiterzuentwickeln. Für mich, aber vor allem auch für mein Kind.
Ich bin auch stolz auf dich.
Danke.
Bitte. Gina, danke, dass du hier warst.
Ich danke dir.
Dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Dass du dich so geöffnet hast. Krass mutig auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt bestimmt, vielleicht nicht mit den crazy Studio-Rapper-Geschichten, aber ich glaube, es gibt viele Frauen und Mädchen da draußen, die mit einigen Sachen echt anknüpfen können. Und dadurch, dass du davon erzählst, können sich mehr Leute trauen, auch offen drüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, ich danke dir.
Mach's gut.
Tschüssi.
Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Oh.
Ja.
Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ihr merkt schon, das war ja Tough Talk. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine gute Zeit mit uns und hört nächste Woche wieder rein. Abonniert gern den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify. Just do it. Und folgt uns bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Passt auf euch auf und habt eine gute Zeit. Bis dann, eure Nora.